Herzlich willkommen zum Medienradio. Mein Name ist Philipp Banse. Gestern war ja erst die letzte Folge nach einer langen Pause, deswegen dachte ich mir, machen wir gleich einen Doppelschlag. Und habe dann gestern Abend auch gleich die Folge reingesetzt, damit sich das jetzt hier nicht überschneidet, auf gar keinen Fall. Ja, ich bin gerade so ein bisschen wieder in Podcast-Stimmung und habe nach gestern gleich den nächsten Supergast hier nach Pankow gelotst, direkt aus dem Maschinenraum der Berliner IT, Tino Eilenberger. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank.
So, du bist, haben wir festgestellt, jünger als ich. Das passiert mir jetzt natürlich auch immer öfter. Sag mal, ja, also wir haben ja hier auch im Medienradio oft schon und in anderen Zusammenhängen so über dieses ganze Prinzip Open Data, Austausch, Kommunikation, Staat mit seinen Bürgern und so gesprochen. Und da fand ich es halt mal sehr interessant, jemanden zu haben, der sich mit diesem Thema sehr intensiv befasst, aber eben nicht Mitglied irgendeines Vereins ist und eine Webseite betreibt, sondern eben in der Verwaltung arbeitet und so die Perspektive da drauf hat. Erzähl doch mal, wie du so ins Internet geplumpst bist, also bevor wir dann zu deinem Job kommen.
Hui, das ist schon ganz schön lange her.
CompuServe war eben so ein Stichwort.
Ne? CompuServe war eben so ein Stichwort. Also CompuServe war tatsächlich das erste Medium, in dem ich mich damals intensiv bewegt habe. Hab mich aber dann auch sehr früh mit HTML angefunden. Mit Computer hat's angefangen, wie wahrscheinlich vielen in unserer Generation, mit dem C64. Und habe, nachdem es das Internet dann eigentlich gab, auch frühzeitig versucht, Inhalte zu generieren, die mir über den Weg gelaufen sind. Sei es, dass ich versucht habe, Informationen, die ich lange gebraucht habe, um sie zu finden, eben veröffentlicht habe, sei es zu meiner damaligen Ausbildung und eben verwandten Themen, wo ich mir gesagt habe, die Dinge, die ich jetzt hier für mich für wichtig erachte, die stelle ich einfach so zur Verfügung, dass jemand anders dann vielleicht nicht das Problem hat, was ich hatte.
Hieß das damals schon Blog oder war das Usenet oder wo war das?
Weder noch, das war eine eigene Homepage mit irgendeiner langen Nummer von der Telekom, die man damals noch bekam. Und die Adresse selber weiß ich selber auch gar nicht mehr. Aber somit fing das damals an.
Okay. Und wie bist du dann, also du bist jetzt in diesem, ich muss da immer nochmal nachgucken, IT-Zentrum, IZDC, also das ist ja auch so ein Branding-Desaster in meinen Augen. Du musst mich nicht hängen lassen, kannst mich ruhig den vollständigen Namen sagen, bevor ich das hier gegoogelt habe.
ITDZ.
ITDZ, genau.
Heißt IT-Dienstleistungszentrum Berlin. Ist das ehemalige Landesamt für Informationstechnik und das gibt es eigentlich schon über 40 Jahre, glaube ich. Ich selber bin dort seit 2005 und das damalige Landesamt, zwischendurch ein Landesbetrieb und inzwischen als Anstand öffentlichen Rechts neu aufgesetzt als IT-Dienstleistungszentrum, kümmert sich eben eigentlich um alles das, was in der Verwaltung an Technik besteht. Also wir haben ein Hochsicherheitsrechenzentrum, aus dem heraus die ganzen oder viele Fachverfahren der Verwaltung gesteuert werden. Es gibt ein Druckzentrum.
Das also heißt, Fachverfahren heißt sowas wie jemand, ich bestelle einen neuen Personalausweis, dann ist das die IT, die Anwendung im Ordnungsamt mit der Anbindung an den Server hin zur Bundesdruckerei und so, das nennt man dann irgendwie Fachanwendung.
Oder ganz
wie,
genau, grob. Kann man das so stehen lassen, ja. Neben dem Rechenzentrum gibt es eben, was ich meinte, ein Druckzentrum. Das heißt, wenn man in Berlin zu schnell fährt und dann geblitzt wird, der Brief, der kommt von uns. Habe ich aber leider auch keinen Einfluss drauf. Wenn man bei der 115 anruft, landet man bei uns. Dort gibt es ein Service Center mit, ich glaube, knapp 100, ich weiß es nicht genau, Service Center Agenten, wie man ja heutzutage sagt, die dann ans Telefon gehen. Und einem alles Mögliche über Auskunft und das, was man halt fragt. Und darüber hinaus gibt es eine ganze Menge anderer Fachbereiche, die querbeet für sehr viele Dinge zuständig sind, die im weitesten Sinne mit IT zu tun haben, weil das lässt sich manchmal schlecht abgrenzen, gerade im öffentlichen Dienst oder für die öffentliche Verwaltung sind die Grenzen teilweise fließend. Es gibt ohnehin auch noch nicht nur das IT-Dienstleistungszentrum, sondern eine ganze Menge Verwaltungen machen auch noch viel selber. Die betreiben eigene Systeme. Und das ITDZ wiederum ist dann Ansprechpartner für die, wenn es darum geht, Kommunikation nach außen oder über Netze hinweg sicherzustellen, weil das machen letztendlich nur wir. Der Internetzugang vom Land Berlin, der geht auch nur im Wesentlichen über uns, mal abgesehen von einzelnen DSL-Anschlüssen in irgendwelchen Verwaltungen aus bestimmten Gründen.
Ja, das weiß ich. Ich habe mal in Neukölln gewohnt und mich da mit dem Bezirk auch auseinandergesetzt und da mal in dem Haushalt so ein bisschen rumgeblättert, den die da aufstellen wollten, und war dann auch ganz überrascht zu sehen, dass die offensichtlich selber zwei Rechenzentren betreiben und selber ihre Server-Hardware kaufen und sich selber Betriebssysteme kaufen für, wie ich damals, ich fand, unglaublich viel Geld. Also meine, mal unter uns, also eine Festplatte für 1000 Euro pro Stück, ist das irgendwie, was sind das für Festplatten?
Ich kann also zu den Preisen kann ich nicht sagen, also so nah an der Hardware stecke ich jetzt nicht, okay. Aber die grundsätzliche Frage ist tatsächlich richtig, macht es Sinn, im Land Berlin neben einem großen Rechenzentrum, was ja durch Steuergelder finanziert wird, noch lauter Einzelne zu haben in einzelnen Ämtern? Das macht es nämlich nach unserem Dafürhalten eigentlich nicht wirklich, und wir haben auch eigentlich genug Kapazitäten, um dezentrale Rechenzentren aufzunehmen. Letztendlich hat Berlin aber die gleiche Eigenschaft wie der Bund insgesamt. Das ist so ein kleiner Mini-Föderalismus. Es gibt eben nicht den Zwang für ein Bezirksamt oder für ein sonstiges Amt, seine Technik zwingend bei uns unterzustellen. Da sind wir so aufgestellt, dass wir mehr oder weniger am Markt agieren sollen, wobei natürlich wir in der Hinsicht exklusiv sind, weil es gibt ein Berliner Landesnetz. Das sind knapp 1000 Kilometer Glasfaser, die alle Verwaltungsstandorte miteinander verbinden und letztendlich auch Autarkie vom Internet bedeuten könnten. Und vor dem Hintergrund macht es eigentlich wenig Sinn, dezentral Server zu betreiben. Aber man kann.
Also das Landesnetz, das heißt, das ist sozusagen das Netz, was dem Land gehört.
Richtig.
Ist Glasfaser und verbindet wirklich alle Amtsstellen des Landes Berlin.
Na, die größeren Rathäuser werden alle darüber miteinander verbunden. Das ist natürlich nicht alleine unser Netz, das teilt man sich mit den Ordnungsbehörden wie Polizei oder BVG teilweise eben auch. Und darüber läuft eine ganze Menge Verkehr.
Okay. Und habt ihr das selber verlegt oder ist das irgendwie so aus dieser Monster-Investitionszeit Überbleibsel und das Land hat das übernommen?
Da muss ich gestehen, das weiß ich so gar nicht genau. Ich denke mal, das ist über die vielen Jahrzehnte, die es das schon gibt, einfach entstanden mit der Zeit.
Hast du ein paar Sachen aufgezählt, was ihr da macht? 115, dieses Druckzentrum, dann diese Verwaltungsverfahren. Für was bist du da zuständig?
Ich selber bin zuständig für Portaldienste. Das sind so Dinge, die mit dem Internet und mit dem Intranet zu tun haben. Also Fachverfahren, die in irgendeiner Weise nach außen strahlen, sei es Online-Formulare, wovon es noch nicht so viele gibt, wo man künftig dann auch seinen neuen Personalausweis benutzen können soll. Und letztendlich webbasierte Fachverfahren, die im Intranet dazu führen, dass Verwaltungen miteinander gut arbeiten können.
Mhm. Ich muss mir gerade hier noch eine Notiz machen. Sag mal, gib mal noch so ein paar Beispiele für das, was du da machst. Also Fachverfahren, die nach außen wirken, klingt immer so ein bisschen abstrakt, Online-Formulare, okay.
Ja, okay.
Du hast mitgearbeitet an dieser, weiß nicht, für Berliner werden es kennen, Nicht-Berliner werden es vielleicht nicht kennen, dieser Möglichkeit, sich halt Termine geben zu lassen oder selber zu geben beim Ordnungsamt beispielsweise.
Genau, also meine Rolle ist eigentlich Produktmanager für Portaldienste, wie gesagt, und eines dieser Produkte ist die Online-Terminvereinbarung. Das ist im Wesentlichen von mir und natürlich anderen Leuten, auch wichtigen Leuten aus der Verwaltung, konzeptioniert worden, mit dem Zweck, dass Daten, die jetzt erforderlich sind, die Informationen, die man wissen muss, wenn man in eine Behörde geht, damit verknüpft werden, dass man auf die, auch jetzt mal abstrakt, Ressource Mitarbeiter oder Ressource Zeit zugreifen kann und dass die Menschen einfach so miteinander verbunden werden.
Also ich nutze das ja, ne? Ich nutze ja diese Terminvereinbarung und muss ehrlich sagen, also so im Prinzip ist das eine sehr große Verbesserung, so in meiner normalen Behördenerfahrung, ne? Dass man halt nicht irgendwann hingeht und es hat, wenn man Glück hat, hat das Amt auf und dann sitzt man nochmal 2 Stunden und man muss sich eigentlich den Tag frei halten, um einen Antrag irgendwie, einen Ummeldeantrag oder sowas zu stellen. So, selbst mit diesen Nummern, das war ja alles Firlefanz. Und mit diesen, ich habe das jetzt 3-mal gemacht, mir quasi da im Internet gesagt, ja, da war dann, wurde angezeigt, wo noch was frei ist, habe ich mir geklickt, okay, hier, zack, E-Mail, alles klar. Und bin dann aufgeschlagen und dann zu der Zeit macht es Pingelingeling und ich konnte reingehen und war nach 10 Minuten aus diesem Amt wieder draußen.
Genauso soll das sein.
Und das war schon gut. Was ich schade finde, ist, das ist aber jetzt so ein bisschen ein großes Thema, ich finde ja diese ganze Usability von dem Webinterface so schrecklich. Also dieses ganze, also bis man das gefunden hatte, ja, diese Terminvereinbarung, ja, da habe ich schon gesucht. Also ich will jetzt nicht von meiner Mutter anfangen oder von Leuten, die das Netz eben nur dann nutzen, wenn sie mal zum Amt gehen müssen oder so, ja. Hast du da ist, also ich meine, klar, das ist natürlich ein riesen Ding, was da so an weiß nicht, unter was fungiert, also der berlin.de läuft das alles? Oder
das unter, läuft über berlin.de. Na? Das jetzt, da müsste ich jetzt weiter ausholen.
Ja, erzähl mal, wir haben Zeit, mach mal.
Also berlin.de selber, das wird man ja merken, weil man auf einigen Seiten von berlin.de Werbung findet, ist ein sogenanntes Public-Private Partnership. Das heißt, es gibt einen Betreiber, die Firma Berlin Online, die berlin.de als Domäne benutzen darf, um damit letztendlich Geld zu verdienen. Und auf der anderen Seite dem Land Berlin, also der Verwaltung, die Möglichkeit schafft, dort eigene Inhalte unterzubringen, die übrigens werbefrei sind. Und das wird halt regel genutzt. Das ist halt der Standard, das Stadtinformationssystem für berlin.de und der, also für die Berliner Verwaltung und der Standard, wenn man Informationen nach außen darstellen möchte als Verwaltung.
Das heißt, nochmal, um das klarzugehen, das ist eine private Firma, die hat die Erlaubnis bekommen, berlin.de die Domain zu nutzen, genau. Auch kommerziell auszuwerten mit eigenen Produkten. So Berliner Verlag ist da, glaube ich, genau, drauf abgebildet mit Werbung und so. Aber Berlin Online, ist das der Berliner Verlag?
Nee, Berlin Online selber ist eine GmbH. Das, also die genaue Unternehmensstruktur kenne ich auch nicht. Also ich glaube, der Berliner Verlag ist auch eine GmbH. Der Tipp ist eine eigene GmbH. Und
die nutzen aber alle irgendwie dieses berlin.de. Die kommen da alle irgendwie, die sind da zu Hause sozusagen.
Nicht ganz. Es gibt dann daneben noch das Portal berlinonline.de. Ja. Da sind dann andere Inhalte zu finden, wie vom Tipp oder von der Berliner Zeitung oder vom Berliner Kurier. Das ist deren eigenes Ding. Damit haben wir auch wenig zu tun.
Und wie wird berlin.de kommerziell genutzt? Was läuft da kommerziell?
Na, Berlin ist ja nicht nur interessant als Bürger, der sich jetzt über seine Stadt informieren möchte, sondern auch für die Touristen. Das heißt, deswegen findet man dort auch eine ganze Menge touristische Informationen. Man findet dort Informationen über Hotels, über Ausgehmöglichkeiten und so weiter. Und da findet dann natürlich so ein bisschen Content-Sharing mit dem Tipp oder mit Berlin Online oder mit den Verlagsinhalten statt.
Und da ist dann auch Werbung auf diesen Angeboten?
Auf den Angeboten ist dann auch Werbung.
So, und der Deal ist, okay, ihr könnt das kommerziell ausschlachten, aber dafür stellt ihr dem Land was zur Verfügung genau?
Na, einerseits ein Redaktionssystem, mit dem dann auch knapp 1000 Redakteure Inhalte generieren für die Verwaltung. Und natürlich Speicherplatz im Internet, wenn man so will. Und dafür zahlt das Land Berlin jetzt direkt kein Geld.
Also das ist so eine Art Webhosting, was Berlin Online GmbH für das Land Berlin macht. Also ja, sie nutzen die Domain, also sie geben euch Speicherplatz, sie geben euch ein CMS und noch eine Datenbanken.
Ja, sowas. Wenn man so will, ja. Also das ist natürlich jetzt sehr technisch gesehen. Wir arbeiten aber sehr gut mit denen zusammen. Ja. Also eigentlich alle Behörden, die ich jetzt kenne, als auch wir als zentraler IT-Dienstleister arbeiten sehr gut mit denen zusammen, weil ja alles das, was in irgendeiner Weise den Bürger betrifft oder was Online-Verfahren sein soll, natürlich alle auf berlin.de dann zur Verfügung gestellt werden müssen. Deswegen überschneiden wir uns da an sehr, sehr vielen Stellen. Und es klappt aber wunderbar.
Da gibt's nichts zu klagen.
Nö. Also aus meiner Sicht überhaupt gar nicht.
Okay. Aber trotzdem ist ja sozusagen das Design und sozusagen diese, wie sagt man immer so, diese Usability und so, wie finde ich eigentlich schnell meine Informationen und so, ne? Das finde ich ist verbesserungswürdig.
Ja, das ist richtig. Das hat aber auch ein bisschen damit zu tun, wer ist eigentlich konkret für etwas zuständig. Ja. So, und wir haben natürlich auch viele Zuständigkeiten. Es gibt einmal das sogenannte Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten. Das ist vom Inhalt her für genau diese Dinge zuständig. Dann gibt es aber genauso die Bezirke, die sehr viele Aufgaben wahrnehmen. Dann gibt es andere Landesämter und auch die Senatsverwaltungen, die ja vergleichbar Ministerien ja sowieso ganz oben stehen. Und das Land Berlin ist sehr groß. Deswegen gibt es zwar auch Abstimmungen, aber deswegen kann es durchaus auch mal sein, dass bestimmte Inhalte vielleicht nicht so ohne weiteres zu finden sind. Aber ich denke, dass gerade die Kollegen von der sogenannten, also von der Senatskanzlei, dort ist das Referat, was vorrangig für berlin.de zuständig ist und auch regelmäßig Treffen stattfinden lässt zwischen allen Presseverantwortlichen der Senatsverwaltung, der Bezirksämter als auch der Landesämter und dann eben koordinierend so einwirkt, dass man versucht, das Bestmögliche zu machen. Es wird aber auch regelmäßig an Layout-Veränderungen gearbeitet, aber auch diese Abstimmungsprozesse sind natürlich durch die vielen Beteiligten, die davon betroffen sind, auch nicht so schnell. Das findet der Betreiber, glaube ich, auch nicht so toll, weil der natürlich sich mit anderen Metropolenportalen vergleichen möchte. Ja. Aber da muss er dann eben leider auf die Mühlen der Verwaltung an der einen oder anderen Stelle mal warten.
Aber gibt es denn die Hoffnung? Also ich meine, also meiner Meinung nach muss da einmal so ein General-Relaunch stattfinden, der das wirklich alles einmal durchsiebt und neu ordnet und präsentiert und so. Also das ist ja so heterogen und so, ja, so ein Flickenteppich. Ne? Dann klebt man hier nochmal einen neuen Dienst dran und da nochmal einen neuen Dienst. Ach, da machen wir die Terminvereinbarung. Die bappen wir jetzt mal nochmal da unten rein. Und ach, da müssen wir die Formulare, ja, okay, die sind in Charlottenburg oben links. In Pankow sind sie irgendwie in der fünften Untermenü hinten rechts. Und also das erscheint mir doch echt sehr, sehr, sehr heterogen. Also dass man eigentlich einmal, zumal ich meine, das, was die Bezirke anbieten, ist ja so unterschiedlich dann auch nicht.
Eigentlich nicht. Also ich kann eine Sache sagen. Ja, zum einen wird an einem neuen Layout gearbeitet von berlin.de. Ich weiß aber nicht genau, wann das veröffentlicht werden wird. Ich finde, sieht aber schick aus. Das zweite ist, heute, zufälligerweise, weil du gefragt hast, ging ein neuer ein neues Subportal online, berlin.de/Terminvereinbarung.
Ja.
Als zentraler Auftritt, als zentraler Einstieg, um Informationen A über das System an sich zu finden und B auch eben drumherum zu informieren, was denn genau mit den Daten und mit den weiteren Möglichkeiten passiert. Darüber hinaus gibt es als zentrales Angebot den sogenannten Verwaltungsführer. Der wird aber irgendwann auch in diesem Jahr wahrscheinlich abgelöst werden durch ein neues Serviceportal, weil der Begriff Verwaltungsführer, der hat, so wurde mir gesagt, unabhängig davon, dass es ein zusammengesetztes Substantiv ist, zwei Teile, die beide negativ behaftet sind.
Für Führer und Termin.
Und Verwaltung.
Und Verwaltung.
Und deswegen wird es wahrscheinlich, also höchstwahrscheinlich auf service.berlin.de, so wie bei vielen anderen Metropolen oder großen Städten hinauslaufen. Da ist aber nicht vor Herbst mit zu rechnen.
Wer ist denn so vorbildlich in Deutschland von den großen Metropolen, was das angeht?
Berlin.
Ja?
Wobei Berlin natürlich die Besonderheit hat, dass wir als Stadt und Land zugleich natürlich es ein bisschen komplizierter haben als vielleicht eine Stadt, die wie München einmal weniger groß ist und zum anderen nicht durch diese Bezirke mit relativ viel Eigenständigkeit dann auch vielleicht gehemmt wird im Vorankommen. Aber mir ist eigentlich, aber unabhängig von Lokalpatriotismus, keine andere große Stadt bekannt, die ein ähnlich komplexes Angebot wie Berlin bietet. Und sich auch gerade was E-Government-Dienste angeht, vielleicht mal abgesehen von Bremen, so weit rausgemacht hat. Also gerade mit der Online-Terminvereinbarung, das ist eigentlich ziemlich gut in Berlin gestartet. Da sind wir auch Vorreiter im ganzen Bundesgebiet. Und es wird auch sehr, sehr gut angenommen.
Ja? Wie viele Leute buchen sich das so?
Also monatlich sind es momentan knapp 20.000 Leute, die darüber Termine vereinbaren. Termine vereinbaren kann man in den Bürgerämtern, kann man in den Zulassungsstellen. Von den Bürgerämtern gibt es 46. Kann man zunehmend in Standesämtern, es soll ausgeweitet werden auf die Jugendämter, auf die Ordnungsämter, auf die Sozialämter. Ich träume ein bisschen von den Jobcentern und auf viele weitere Behörden.
Jetzt klingt das, also wie gesagt, meine persönliche Erfahrung damit ist sehr positiv. Jetzt klingt das aber erstmal recht simpel. So, da ist ein Amt und die haben ihre Sprechzeiten und die sind auch sehr genau definiert, wie wir alle wissen. Und ja, da gibt es eine Anzahl von x Mitarbeitern und die arbeiten von dann und dann und dann sollte man doch da einen Termin buchen können. Was war das Problem?
Na, Problem gar nicht. Es ist halt nicht ganz so einfach, weil zum einen gibt es 46 Stellen, wo man alleine an Bürgerämtern hingehen kann. Was viele zum Beispiel nicht wissen, ist, dass es für viele Dienstleistungen eine sogenannte Allzuständigkeit gibt. Mhm. Also man muss zum Beispiel sich nicht da ummelden, wo man wohnt, sondern man kann das auch ganz woanders machen oder seinen Perso beantragen oder den Pass. Dann gibt es die 12 Bezirksämter für sich alleine, die jeweils so 3 bis 5 Bürgerämter betreiben, die nicht verpflichtet sind, so etwas mitzumachen. Die muss man mitnehmen. Das kriegt man nicht durch Diktate hin. Das ist letztendlich ein Prozess, der eine ganze Weile dauert. Dann ist es ja nicht so zielführend, einfach nur die Möglichkeit zu schaffen, Termine anzubieten, sondern das sollte mit einem Mehrwert verbunden sein. Deswegen bekommt man auch keinen Termin, ohne gesagt zu haben, wegen welcher Dienstleistung man eigentlich einen Termin haben möchte. Mhm. Dafür braucht es eine Dienstleistungsdatenbank. In die müssen aber erstmal die Inhalte rein. Dann haben wir Stellen, 12-mal, die sich erstmal darüber abstimmen müssen, wer denn jetzt eigentlich welche Dienstleistungen verantwortet. Weil es ja aus ganz vielen verschiedenen Bereichen Dienstleistungen gibt. Aus den Standesämtern, Jugendämtern, Einbürgerungsbehörden. Sozialämtern, und das soll ja auch einigermaßen gerecht sein, das ist nicht so einfach. Dann gibt es ja auch noch immer Beteiligungstatbestände im Sinne von, dass wenn Beschäftigte mit einem neuen Verfahren arbeiten sollen, und die arbeiten ja eben auch damit, dass sie die Leute darüber aufrufen, dann muss das beteiligt werden bei den Personalräten. Das sind auch langwierige Prozesse, die erstmal stattfinden müssen. Und alleine das hat schon knapp anderthalb Jahre gedauert, überhaupt erstmal zu einer Rahmendienstvereinbarung zu kommen, dass das System auch wirklich berlinweit eingesetzt werden kann. Und überhaupt diese Festlegung zu sagen, man macht nicht einfach nur einen Termin, sondern verknüpft das zwingend mit der Dienstleistungsdatenbank, hat auch eine ganze Weile gedauert, bis das verstanden wurde. Weil die Effekte sind natürlich die, dass die Leute in der Regel viel besser vorbereitet hingehen. Auf der anderen Seite die Beschäftigten wissen, wer kommt denn eigentlich, wegen was, sich dadurch die paar Sekunden darauf einstellen können, welche Maske sie vielleicht öffnen, und dadurch der Prozess insgesamt viel besser in die Gänge kommt.
Mhm.
Früher war das teilweise so, dass in den Ämtern ja nach Schließung eigentlich der Nummernausgabe noch 1-2 Stunden länger gearbeitet werden musste, um den Warteraum abzuarbeiten. Diese Zeiten sind in den weitesten Fällen eigentlich inzwischen vorbei. Und überhaupt haben wir, das darf man nicht vergessen, im Land Berlin ein relativ hohes Durchschnittsalter, knapp um die 50. Und es ist nicht ganz so einfach, Neuerungen einzuführen, generell nicht. Und auch das braucht einfach seine Zeit. Die Leute müssen geschult werden, die Leute müssen einfach mitgenommen werden. Und genau das war dann auch letztendlich etwas, was knapp anderthalb, 2 Jahre gedauert hat.
Und gibt es so Feedback aus der Verwaltung?
Ja, das ist ziemlich positiv, weil ich meinte ja gerade, dass eben nach den Schließungen, also Schließzeiten, oftmals doch noch sehr lange nachgearbeitet werden musste. Das kann man steuern, indem man sagt, die Öffnungszeiten gehen vielleicht 1 Stunde vor der eigentlichen Schließzeit und die restliche Stunde vergibt man nur noch Termine. Dadurch kann man natürlich dann dafür sorgen, dass die Warteräume leer werden. Und überhaupt bekommt man durch die Möglichkeit, berlinweit bestimmte Termine zu machen, unabhängig von der eigentlichen, vom eigentlichen Wohnort, eine viel bessere Verteilung der Leute hin. Und dadurch gibt's dann auch eben nicht mehr so die Ämter, wo dann wirklich in der Innenstadt die Ämter überrannt werden, sondern auch die im äußeren Stadtgebiet werden dann häufiger besucht. So ist das Ziel. Ja, und das, also die Resonanz aus der Verwaltung ist eigentlich ziemlich positiv.
Und wie würdest du das jetzt noch ausbauen? Also von der, wie gesagt, von der grafischen Nutzerführung, wie komme ich da eigentlich hin, wie finde ich das und so, da haben wir jetzt mal drüber geredet, aber so dieses Feature an sich, Terminvereinbarung, du hast gesagt, okay, es andere Ämter mit rein, die, bei denen man dann Termine vereinbaren kann, was noch?
Naja, also es gibt die allgemeine Terminbuchung, das ist eigentlich relativ egal, wer da kommt. Man muss halt nur wissen, was der will. Und mir liegt eigentlich daran, die qualifizierte Terminbuchung noch auszubauen. Überhaupt ist ja eigentlich ein Termin nur so lange erforderlich, solange der Prozess nicht komplett elektronifiziert werden kann. Also es ist ja eigentlich in vielen Fällen eher doof, dass man überhaupt noch in die Behörde muss. Man könnte eine ganze Menge online machen, braucht dazu aber den neuen Personalausweis. Und da haben wir so ohnehin so ein bisschen das Henne-Ei-Problem, dass solange sich das nicht verbreitet hat, sich auch Investitionen in Online-Services nicht wirklich lohnen, um Prozesse komplett zu elektronifizieren, unabhängig von den Rechtsgrundlagen, die teilweise noch nicht dafür geschaffen wurden, um jetzt bestimmte Sachen komplett auf eine elektronische Signatur zum Beispiel umzustellen, die man dann zu Hause machen kann. Deswegen wird es erstmal weitergehen mit qualifizierten Terminbuchungen, dass man zum Beispiel, das gibt es in Marzahn-Hellersdorf inzwischen, seine Kinder beim Amtsarzt online anmelden kann, dass man also, wenn man jetzt ein Kind hat, was eingeschult werden soll, diesen kompletten Anamnesebogen, welche Eigenschaften hat das Kind, vorher ausfüllen kann und sich der Termin beim Amtsarzt dann reduziert, einfach weil er viel besser vorbereitet ist.
Und qualifizierte Anmeldung heißt, der Anmeldende, der Bürger gibt vorher schon Informationen ab, die dann derjenige, bei dem er sich anmeldet, Arzt, Verwaltungsmensch, vorher schon bekommt, sich vorbereiten kann und der eigentliche Termin, wo sie sich physisch treffen,
genau,
effizienter
viel abläuft, kürzer vonstatten gehen kann, genau. Das ist das Ziel. Also das nennen wir qualifizierte Terminbuchung. Das gibt es im Moment an 2 Stellen. Einmal in der Ausländerbehörde. Da geht es dann um die Leute, die vielleicht aus anderen Ländern kommen und irgendwelche Formen der Aufenthaltsgenehmigung hier brauchen. Auch die müssen ja in der Regel vorsprechen, aber das kann man halt teilweise auch aus dem Ausland vorqualifizieren. Und als ersten Standort in Berlin, das Jugendamt, nee, das Gesundheitsamt in Marzahn-Hellersdorf, die für sich gesagt haben, wir möchten gerne die Einschulungsuntersuchung darüber abwickeln, weil jedes Jahr werden tausende Kinder eingeschult. Und wenn man die Zeiten der wenigen Amtsärzte, die es in Berlin gibt, einfach so ein bisschen effizienter gestaltet, dann hat das Vorteile letztendlich für alle.
Du hast jetzt dieses Reizwort schon angesprochen, ne? Personal oder Personalausweis. Ne? Also die Idee, also das ist ja dann so der nächste Punkt, hast du es auch schon gesagt, viele Sachen, wo man sich fragt, muss ich denn da hinlatschen?
Genau.
Muss ich da hinlatschen? So, ne? Jetzt ist natürlich diese Idee einer qualifizierten digitalen Signatur schon ziemlich alt, hat sich nie durchgesetzt, weil zu teuer, zu unhandlich, zu irgendwas. Jetzt kam dieser Personalausweis mit der Option auf so eine digitale Signatur, aber das zündet auch überhaupt nicht. Wie ist so deine Perspektive auf diese Angelegenheit?
Naja, man muss sich die Frage stellen, ob eigentlich eine qualifizierte elektronische Signatur, die es ja kaum noch gibt, die man auf dem Personalausweis in der Regel also noch gar nicht wirklich aufspielen kann, überhaupt zwingend ist, um irgendwelche Erklärungen abzugeben. Letztendlich hat man ja an vielen Stellen gesagt, dass die Unterschrift, die physische Unterschrift mit der elektronischen Signatur oder mit der qualifizierten elektronischen Signatur gleichgesetzt werden soll. Jetzt muss man aber erstmal gucken, ob A, wie gesagt, eine Unterschrift erforderlich ist für bestimmte Dinge. Zum Beispiel, wenn ich mich ummelde, reicht es nicht, das in irgendeiner Weise zu erklären und zum Beispiel mit der EID, also der elektronischen, mit dem elektronischen Identitätsnachweis, der ja auch auf dem neuen Personalausweis drauf ist.
Ich bin es wirklich. Und ich will umziehen, PIN-Eingabe.
Und das reicht. Ja. Das könnte man ja durchaus drüber nachdenken. Das tut man auch intensiv. Aber eine Rechtsänderung ist halt auch immer mit ein bisschen Prozess verbunden. Geht nicht ganz so schnell. Wir gucken uns tatsächlich die häufigsten Fälle an, die anfallen, weswegen halt die meisten Leute irgendwelche Verwaltungen aufsuchen. Das sind natürlich so eine Sachen wie Ummeldungen. Allerdings, selbst wenn man jetzt sagt, okay, für die Ummeldung ist keine Unterschrift mehr erforderlich und die EID reicht, den Ausweis verändern kann man dadurch ja trotzdem nicht. Deswegen muss man trotzdem immer noch hin, um dann Aufkleber raufzukriegen.
Um sozusagen die neue Adresse dann irgendwie aufzuspielen. Das geht nur bei diesen Geräten, die in den Ordnungsämtern stehen.
In den Bürgerämtern, die sogenannten Enten, also ENTE, die Änderungsterminals. Nur damit kann man das ändern und trotzdem muss man ja auch diese sichtbare Funktion, der Personalausweis hat eigentlich drei Eigenschaften. Einmal die sichtbare Funktion, das ist ein Ausweis.
Also funktioniert auch ohne Elektro sozusagen.
Genau, man kann sich damit ausweisen, dann die EID und dann eben später die elektronische Signatur. Und diese drei Funktionen, die sind ja an unterschiedlichen Stellen erforderlich und zumindest mit der EID wird man eine ganze Menge künftig machen können. Also da bauen wir auch gerade entsprechend EID-Services auf, damit man Möglichkeiten hat, die auch anzuwenden als Verwaltung.
Aber was gibt's bisher?
In Berlin gibt es bisher, ich glaube, noch nichts, aber in diesem Jahr kommt noch was.
Was kommt denn?
Ich muss überlegen. Ich möchte nichts Falsches sagen, aber ich glaube, man wird in diesem Jahr noch zum Beispiel die Umweltplaketten, nee, die kann man, glaube ich, eh schon darüber kaufen. Ich denke laut. Ich weiß es gerade nicht, es fällt mir nicht ein. Es wird etwas kommen vom Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten, wo man die elektronische ID zum Einsatz bringen wird.
Verstehst du denn die Klagen von Leuten, die sagen, Mensch, dieser Personalausweis, der hat sich nun lange, lange, lange angedeutet. Ja, der ist nicht vom Himmel gefallen. Und er wurde vor allen Dingen auch immer mit dem Versprechen präsentiert. Ja, dann werden die Verwaltungen und ihr müsst nie mehr zu den Ämtern und könnt alles von zu Hause machen und so. Und dann kommt dieser Personalausweis und nichts ist da. Nichts, kein Angebot. Und auch, ich weiß nicht, wie lange gibt es den jetzt schon? 2 Jahre fast? Ist nichts da. Nichts, nicht in Berlin, nirgendwo. Es gibt, weiß ich nicht, irgendeine Versicherung kann man dann irgendeinen Vertrag abschließen oder bei der Bundesrentenversicherung kann man auch irgendwie seinen Rentenbescheid anfordern oder so. Aber das sind ja Alibi-Veranstaltungen. Woran liegt das, dass da noch gar nichts ist?
Das liegt natürlich im Wesentlichen an der Verbreitung vom neuen Personalausweis. Wir wissen ja als Verwaltung oder nicht ich, sondern viele, dass vor dem, ich glaube, 1. November 2010, als der neue Personalausweis eben nur noch zu kriegen war, dass vorher bis Ende Oktober die Bürgerämter überrannt wurden von Leuten, die unbedingt noch den alten haben wollten. Das ist das eine. Zum anderen wurde der neue auch schlecht geredet. Es gab Videos, wie man mit irgendwelchen starken Spannungen den Chip da drin kaputt machen kann. Und nicht auf mich, aber das wirkt natürlich jetzt nicht unbedingt motivierend zu sagen, okay, ich baue jetzt die Services auf dafür. Ja. Auf der anderen Seite braucht es natürlich diese kritische Masse, dass man weiß, so und so viele solcher Geräte sind im Umlauf, dass man sagt, okay, so ein Service, der aufgebaut wird, der betrieben werden muss, der mit Anschaffungsmaßnahmen verbunden ist, rechnet sich auch. Natürlich braucht man eigentlich auch Anreize. Und da denke ich, dass das Land Berlin leider bisher wenig solche Anreize geschaffen hat, wo ich denke, das könnte man eigentlich durch relativ einfache Angebote fördern, dass die Leute sich erstmal überhaupt einen neuen Personalausweis besorgen, was dann auch gleichzeitig Vorteile hätte für die Verwaltung in Form von weniger Aufwand für bestimmte Dinge.
Also hier würde ich, hier finde ich, gibt es kein richtiges Henne-Ei-Problem, weil der Staat beschlossen hat, wir machen diesen Personalausweis und dieser Personalausweis, das ganze, diese ganze Ding, Zeug, was auf diesem Teil drauf ist, macht nur Sinn, wenn wir auch die Gegenseite dazu anbieten. Mhm. Nämlich in den Ämtern die Möglichkeit schaffen, irgendwie mit dem Ding auch was zu machen. Mhm. Deswegen ist das, wenn der Staat diesen Schritt macht zu diesem umstrittenen Personalausweis, dann bitte auch richtig, nämlich nicht nur hier ist die neue Karte, sondern da sind auch die neuen Angebote. Und dann, ich meine, ich habe so ein Ding, das liegt aber seit einem Jahr auf dem Bürgeramt in Pankow, in Neukölln, weil ich das bisher nicht abgeholt habe. Ich bin da nicht vorbeigekommen und mir ist es ehrlich gesagt auch nicht wichtig, weil ich kann damit ja eh nichts machen.
Hm. Letzteres kann ich bedingt nachvollziehen, weil man damit wirklich noch wenig machen kann. Ich habe auch von einem Henne-Ei-Problem gar nicht gesprochen, aber es hat natürlich so ein bisschen den Eindruck. Letztendlich darf man aber nicht vergessen, wer hat denn eigentlich den neuen Personalausweis eingeführt? Das hat ja nicht das Land Berlin gemacht, Das hat der Bund gemacht. Und jedes Land geht letztendlich mit diesen Möglichkeiten anders um. In Bremen ist es zum Beispiel so, dort haben die Bremer die Möglichkeit, in einem sogenannten Bürgersafe, den man mit seinem neuen Personalausweis für sich öffnen kann, ich glaube, bis zu 50 Megabyte an Daten einfach reinzuspeichern, um diese in irgendeiner Weise elektronisch abzulegen und dann nur über den neuen Personalausweis darauf zuzugreifen. Ziel ist es natürlich, dann irgendwann Online-Angebote zu haben, wo man sagen kann, okay, ich beantrage jetzt online eine Geburtsurkunde, weise mich mit dem neuen Personalausweis aus, was eigentlich bei Geburtsurkunden noch gar nicht erforderlich ist. Die wird mir dann vom Standesamt in einen Online-Speicher gelegt und wenn ich dann von einer anderen Behörde gefragt werde, zeig mir mal deine Geburtsurkunde, dann soll ich die Möglichkeit haben, dieser Behörde auf diesem Online-Speicherplatz die Möglichkeit der Einsicht zu geben, ohne dass ich irgendein Dokument holen muss, zu einem anderen Amt rennen muss oder es schicken muss, damit die darauf zugreifen können. Das sind aber relativ komplexe Prozesse, die vor allem fachbereichsübergreifend sind. Und in vielen verschiedenen Fachämtern arbeitet man halt einfach aufgrund der Fachlichkeit komplett unterschiedlich. Und da haben wir teilweise noch ein Generationenproblem. Ich sprach das vorhin an, das Durchschnittsalter in der Berliner Verwaltung liegt zwischen 49 und 54, manche Ämter noch ein bisschen drüber, manche drunter. Und Neuerungen sind nicht so ohne weiteres einzuführen. Das dauert einfach immer eine ganze Weile. Aber ich bin da für mich sowieso sehr optimistisch, dass das kommt. Ich habe auch einfach aufgrund meiner Herkunft gelernt, dass es manchmal eben einen langen Atem braucht. Aber ich habe da nicht und kenne auch viele, die da genauso ticken, vor nachzulassen, dass es eben doch weitergeht.
Jetzt diese EID, das okay, da kann man wahrscheinlich schon viel mitmachen, hast du gesagt, viele Dienste. Wie ist es denn mit dieser Signatur? Also das hängt ja nicht an dem Land, sondern da geht's ja darum, dass die Leute hingehen und sich eine Signatur kaufen, die Geld kostet, nochmal extra. Sie brauchen diese Lesegeräte, die nochmal extra Geld kosten. Glaubst du, dass ich jetzt völlig unabhängig davon, ob es dafür Dienste gibt oder nicht, glaubst du, dass ich diese Signatur mit diesem Ausweis irgendwie durchsetzt? Also dass das irgendwie zu einem etablierten Verfahren wird?
Vielleicht nicht für die normalen Menschen, aber für bestimmte Berufszweige definitiv. Wenn es darum geht, zum Beispiel Dokumente elektronisch zu signieren durch Notare, die dann vielleicht wirklich nicht mehr mit Papier arbeiten, sondern auf elektronische Weise machen, dann wird sich das für solche Berufsgruppen definitiv durchsetzen. Das hat noch nicht wirklich angefangen, aber da bin ich völlig überzeugt davon, dass das noch kommt. Da muss man aber wirklich dann gucken, für welche dieser Fälle es geeignet ist, welche Fallzahlen es für die einzelnen Bereiche gibt, welche Rechtsänderungen schon erfolgt sind oder noch erfolgen müssen, damit das durchschlägt. Man darf aber auch nicht vergessen, auch der neue Personalausweis gilt ja erstmal 10 Jahre. Und die technischen Möglichkeiten, die damit umgesetzt sind, die müssen natürlich auch in 10 Jahren zum Beispiel noch einigermaßen sicher sein. Da wird dann auch immer das Land immer, so finde ich, ungerecht behandelt, weil die Überlegungen, die man anstellen muss, um so etwas rauszubringen, das darf nicht eben so schnell geknackt werden. Ist ja völlig klar. Da macht man sich Gedanken über Generationen hinweg. Und von daher finde ich, dass Deutschland da schon relativ weit ist. Andere sind möglicherweise weiter, aber die sind auch nicht so groß. Und dann haben sie auch nicht so viele Auswirkungen, mit denen man halt rechnen muss.
Gehen wir nochmal ein bisschen wieder die Kurve zurück zu dem, was du machst. Du hast gesagt, Terminvereinbarung, da haben wir ein bisschen drüber geredet, über diesen Personalausweis haben wir ein bisschen geredet. Dann gibt es zum Beispiel auch noch diesen anderen Dienst, den ich auch schon ein, zwei Mal genutzt habe und sagen wir mal, positiv überrascht war, wenn auch von niedrigem Niveau, wenn man das immer so sagt, ne, ist dieser 115. Mhm. Das ist eine Nummer, ja, rufst du an, hast jemanden am Rohr und kannst halt fragen und musst nicht wissen, in welchem Bezirk das ist, musst nicht wissen, was für eine Behörde, musst nicht wissen, was, sondern sagst, ich will Kampfhund anmelden, ich will mich ummelden, ich will Kinderausweis beantragen und die sagen dir dann, wo du das machen kannst und stellen dich vielleicht durch.
Oder vereinbaren einen Termin für dich.
Oder vereinbaren einen Termin mit dieser Terminvereinbarungsgeschichte. Genau,
denn die Dinge greifen alle ineinander. Die 115 arbeitet mit den gleichen Möglichkeiten, wie auch der Bürger arbeiten könnte, natürlich noch ein bisschen anders, weil die 115 ist ja ein bundesweiter Verbund. Das heißt, es gibt zum Beispiel Überläufe. Wenn jetzt in Berlin zu viele anrufen, kommt man vielleicht in Köln raus oder andersherum. Und die 115 finde ich auch gut, ist ein toller Dienst aus Bürgersicht. Ich bin auch froh, dass der jetzt von den Kosten her ein bisschen verändert wurde, weil früher ist, glaube ich, eine versteckte 01802er Nummer war und jetzt ist es aber eindeutiger. Und ist relativ neu. Also wir haben damit auch sehr gute Erfahrungen.
Wie wird der denn angenommen?
Der wird sehr gut angenommen. Also teilweise so gut, dass man dann nicht ganz diese 30 Sekunden nur warten muss, um letztendlich jemanden ranzukriegen. Denn es werden auch eine ganze Menge Dinge darüber ermöglicht. Man kann sich für bestimmte Behörden Unterlagen zuschicken lassen. Man kann eben die Termine vereinbaren, was ja auch einen Moment dauert, wenn es darum geht, wo denn eigentlich und wann denn eigentlich. Das sind ja letztendlich recht lange Gespräche, die geführt werden. Man kann sich genau erklären lassen, was für bestimmte Dinge man braucht für bestimmte Sachen. Du meintest jetzt, ich habe einen Kampfhund, da wird einem alles erklärt, was erforderlich ist. Und es wird auch nach wie vor zunehmen. Also es gibt immer mehr Behörden, die dieses Angebot, was in Berlin das ITDZ den Verwaltungen anbietet, und zwar die 115 zu einem sogenannten Front Office zu machen für die Verwaltung.
Was heißt das?
Na, Front Office heißt, dass man nicht mehr direkt bei der Verwaltung anrufen muss, um diese Auskünfte zu bekommen, sondern bei der 115 diese Auskünfte
bekommen. Ah, okay. Bekommt. Okay, also, dass sie sozusagen ihr Schaufenster zu euch auslagern, sozusagen.
Ganz genau.
Den Desk, den Empfangsschalter, sozusagen.
Ganz genau. Mhm.
Genau. Und warum zögern die? Warum wollen die das nicht? Was spricht dagegen aus der Sicht?
Das kostet natürlich irgendwo auch Geld.
Die Behörden, die das an euch abgeben, die müssen an euch was zahlen, oder?
Genau. Ah. Letztendlich sind es ja Personen, die dafür bezahlt werden, dass sie die Auskünfte erteilen und die müssen ja irgendwie gegenfinanziert werden. Das fällt ja nicht vom Himmel.
Und wie versucht ihr die zu überzeugen dann?
Es gibt bestimmte Maßnahmen, wo man sich zum Beispiel auf einen sogenannten Katalog verständigt hat, mit dem gesamten 115-Verbund. Und dieser Katalog, der ist dahingehend verbindlich, dass zum Beispiel alle Servicecenter, in denen man in Deutschland landen könnte, auch die richtigen Auskünfte dafür geben. Und darüber hinaus kann jeder Verbundteilnehmer natürlich für seinen Kreis entscheiden, welche weiteren Informationen er darüber hinaus veröffentlicht. Aber es geht ja nicht um die 115. Unser Servicecenter geht bei vielen Nummern, die man wählt, ran, wenn man in Berlin versucht, eine Verwaltung anzurufen. Das heißt nicht nur die 115. Das ist zum Beispiel auch die Einwahlnummer von irgendeinem Bezirksamt oder von...
Da landet man dann auch bei euch sozusagen.
Ganz genau.
Wie ist denn, also was mich da immer so ein bisschen... Ich war ja auch mal in diesem Service, ich war mal bei euch in diesem, wie heißt das, im Agentenzentrum, hätte ich jetzt fast gesagt, in diesem Agent Service Center. Und habe da so denen auch mal so ein bisschen über die Schulter geguckt, mit was die da so ihr Wissen managen. Weil das ist ja doch nicht ganz ohne so. Also speziell, wenn du dann bei einem Servicecenter in Köln landest und was über das Bezirksamt in Pankow wissen willst. Wie funktioniert das denn?
Das funktioniert erstmal über natürlich Standards. Es gibt einen XF-Standard, also X von XML und F für die öffentliche Hand. Der nennt sich XD115. Und Dienstleistungen und Standorte von Verwaltungseinheiten im Land Berlin oder in der ganzen Bundesrepublik werden in diesem XF-Standard beschrieben. Und jedes Land stellt Schnittstellen zur Verfügung zu einem bundesweiten zentralen Wissensmanagement, welches dann diese ganzen Informationen zentral bereithält und in die einzelnen Service-Center wiederum zurückspielt, sodass man dann auch aus Berlin Köln beauskunften kann und andersherum. Natürlich würde man in Köln keinen Termin für Bezirksamt Pankow vereinbart bekommen, weil das ist eine Berliner Spezialität. Da kämen die wahrscheinlich ohne weiteres nicht mit klar. Aber im Wesentlichen sind ein Großteil der Dienstleistungen deutschlandweit abgestimmt, zumindest von der Struktur her, nicht von den Inhalten. Da gibt es dann wirklich regionale Unterschiede. Und das wird auch weiter ausgebaut. Dafür gibt es einen sogenannten Leistungskatalog. Dieser Leistungskatalog wird von einer Geschäfts- und Koordinierungsstelle in Magdeburg, meines Wissens, gepflegt und beschreibt grobe Strukturen zum Namensrecht, zu bestimmten anderen Themen, die dann wiederum inhaltlich befüllt werden müssen von den einzelnen Verbundteilnehmern.
Also das heißt, die nehmen nicht einfach nur Web und googeln mal, sondern die haben ihre eigene Client-Software, die mit diesen ganzen XML-Daten gefüttert wird.
Genau. Für die Anwender selber, die haben natürlich mit XML da nichts mehr zu tun.
Suchen dann einfach. Aber das ist die Quelle, aus der sie sich sozusagen bedienen.
Ganz genau.
Und die machen dann, also Browser und so ist dann nur so, wenn es gar nicht anders geht oder wenn sie nichts finden. Oder?
Also in Berlin ist das so, dass das tatsächlich über den kompletten Browser genutzt wird. Das ist dann letztendlich eine Erweiterung, die dann auch mit dem Telefon zusammenwirkt, dass man dann auch sehen kann
im Browser. Gut, Browser meinte ich jetzt also Web sozusagen, World Wide Web. Also außerhalb von dieser, das ist eine Browser-Anwendung sozusagen, die ihr da habt, aber
die googeln jetzt nicht.
Die googeln jetzt nicht, sondern die machen den Browser auf, haben da diese Anwendung, die gefüttert wird mit diesen, ist das XMF oder was?
XF-Standard.
Und was ist da so erfasst? Also das ist ja doch eine ganze Menge so, was es hier so gibt. Ne?
Na, jede Dienstleistung unterteilt sich eigentlich in die die grundsätzlichen Informationen, was mit dieser Dienstleistung für einen Zweck erfüllt wird, meinetwegen Personalausweis. Dann gibt es Rechtsgrundlagen, die man wissen sollte oder über die man zumindest informiert wird. Dann gibt es vielleicht irgendwelche Gebühren, die man bezahlen muss. Dann gibt es Rechtsgrundlagen. Dann gibt es aber auch eben Standorte, wo man die bekommen kann. Das ist jetzt mal die ganz grobe Struktur. Es gibt auch Öffnungszeiten darüber hinaus und sonstige Ansprechpunkte für diese Dienstleistung. Und das muss halt alles gut, eindeutig, aktuell und fein beschrieben sein.
Und jetzt mal davon abgesehen, dass sowas natürlich immer noch abgearbeitet wird, vervollständigt wird und so. Was ist so der nächste qualitative Sprung, der sich da andeutet?
Na, ich denke, das ist zumindest für das Land Berlin, denke ich, ein wichtiges Vorhaben. Für viele Dienstleistungen braucht man ja Formulare. Und diese Formulare, die sind nicht so ohne weiteres organisatorisch einheitlich hinzukriegen, außer wenn es jetzt sich um ein Landesamt handelt, was alleine eine bestimmte Dienstleistung erbringt. Gerade bei den bezirklichen Dienstleistungen sollte man noch mehr Energie reinstecken, um die Formulare weitergehend zu elektronifizieren, damit sie nicht einfach nur ausgedruckt, um dann handschriftlich ausgefüllt zu werden, um sie dann mitzubringen oder hinzuschicken, sondern dass man diese auch noch viel häufiger online gleich ausfüllen kann und sie dann automatisch in den Fachverfahren weiterverarbeitet werden. Ob man dann auch gleich online unterschreiben kann oder sich identifizieren kann, sei mal dahingestellt. Aber da gibt es noch eine ganze Menge Potenzial, wo auch noch eine ganze Menge zu tun ist.
Was schwebt da so vor? Was wäre so die erste Baustelle?
Kirchenaustritt ist vielleicht jetzt kein gutes Beispiel.
Genau, das musste ich ehrlich gesagt auch gerade denken, weil ich schaffe das seit Jahren nicht. Ich habe das so lange auf dem Zettel und immer wieder, naja gut, das ist ein anderes Thema, Kirchenaustritt. Aber na klar, ich wäre natürlich irgendwie seit Jahren raus, ich glaube, es gibt so eine Website kirchenaustritt.de oder so, wenn da irgendwie der Link wäre auf das Formular bei berlin.de, wo man das online ausfüllt, sagt hier, austreten bitte, und man ist raus.
Ja, die wollen das aber nicht. Hab mal gefragt.
Wer, die Kirche will das nicht?
Na, da, wo man den Kirchenaustritt letztendlich als Formular abgeben kann.
Warum wollen die das nicht? Kirche.
Das kann ich dir nicht sagen, weiß ich nicht. Letztendlich ist es ja auch ein Dienst, der angeboten wird, für den man Geld bezahlen muss, und da steht natürlich irgendwie Nutzen und Aufwand irgendwo in einem Verhältnis. Und das
Dienst, für den man Geld bezahlen muss. Wer muss für welchen Dienst Geld bezahlen?
Wenn eine Verwaltung es ermöglichen möchte, dass Informationen, die sie in ihre Fachverfahren reinbringen wollen, nicht durch Mitarbeiter, die einen Brief abschreiben, reinkommen, sondern durch die Bürger selber online eingegeben werden, dann ist es ja ein Dienst, den der Bürger angeboten bekommt, der auch betrieben sein muss, weil das soll ja alles möglichst sicher sein. Man möchte ja nicht, dass die Daten sonst wo landen. Die sollen ja auch möglichst weitgehend auf Plausibilitäten geprüft werden und so weiter. Und das kostet irgendwo dann auch Geld.
Aber das spart doch auf der anderen Seite den Mitarbeitern Nerven und Zeit.
Na, die Frage, spart es den Mitarbeitern Zeit und Nerven oder spart es Mitarbeiter? Und die Frage ist dann wiederum, soll ein Mitarbeiter, der davon möglicherweise betroffen ist, das dann wirklich wollen?
Ah, das ist ja ein ganz großes Fass, ne?
Das ist nicht ohne. Das darf man auch an der Stelle einfach nicht unter den Tisch fallen lassen. Das ist immer eine Diskussion natürlich.
Wobei man so nach dem Motto, wollen Sie, dass Ihr Job eigentlich demnächst vom Bürger selber im Netz erledigt wird oder wollen Sie das eigentlich lieber nicht?
Sozusagen, wobei man ja nicht immer, also kommt immer darauf an, mit wem man sich darüber unterhält, aber es spielt natürlich irgendwo immer mit einer Rolle, klar. Jetzt haben wir in Berlin natürlich die Situation, dass ohnehin eine relativ, ein relativ hoher Altersdurchschnitt besteht und von alleine dann eine ganze Menge Sachen passieren, aber das führt dann letztendlich auch ganz zu anderen Problemstellungen, wie man dieses Wissen der Beschäftigten, die noch da sind, bewahren kann. Und da geht es dann weniger um die Möglichkeiten, die vielleicht der Bürger hat, sondern die Verwaltungsmitarbeiter innen haben, weil Verwaltungsmodernisierung beginnt von innen. Und da muss man auch viel mehr ansetzen, um die Austauschmöglichkeiten der Beschäftigten insgesamt zu verbessern und auch Wissen zu bewahren. Und da geht es dann auch um Themen, die im Internet eine große Rolle spielen, wie Wikis oder Foren, um diesen Austausch stattfinden zu lassen oder eben Informationen vorzuhalten, damit neue ihn sich nicht auf irgendeine andere Weise erschließen müssen.
Und welche Rolle spielt das so in der Verwaltung, in der Berliner Verwaltung?
Ja, das Thema Beschäftigtenportale spielt eine große Rolle. Da ist man tatsächlich dran. Aber auch da haben wir, also ist es nicht ganz so einfach, weil jede Verwaltung hat eigene Vorstellungen. Das ist ja auch völlig normal, weil jede Verwaltung ist anders ausgerichtet, hat eine andere Struktur, hat andere enthusiastische Mitarbeiter, die ihre eigenen Ideen einbringen wollen. Und das muss man natürlich erstmal versuchen zu koordinieren. Aber da gibt es eine ganze Menge spannender Projekte, wo ich mir viel von verspreche, dass auch letztendlich wirksam oder spürbar für den Bürger sich dort Verschnellerungen ergeben, wenn es um die Abarbeitung von bestimmten Dingen geht. Oder aber auch der Austausch zwischen Ämtern besser stattfindet, wobei man auch immer an den Datenschutz denken muss. Also keiner möchte sicherlich, dass seine Daten irgendwie von allen Behörden gleichermaßen eingesehen werden können. Das soll auch gar nicht sein. Aber das sind Punkte, die man an der Stelle auch mal berücksichtigen muss.
Aber gibt es denn so, also es gibt schon so Portale, wo die einzelnen Mitarbeiter, also ich stelle mir das immer so ein bisschen schwierig vor. Ich meine, da ist jemand, der macht seinen Job so und jetzt soll er auf einmal auch noch anfangen, das alles zu verschriftlichen und irgendwelche Wikis eintragen oder irgendwelche Formulare, Tabellen, Masken eintragen, wie er was gemacht hat oder was trägt er denn da überhaupt ein und machen die das? Also oder muss man die verpflichten, nach Feierabend oder vor Feierabend eine halbe Stunde ihr Wissen aufzuschreiben für die nachfolgende Generation? Wie funktioniert sowas?
Das gibt ja unterschiedliche Arten von Verwaltung. Es gibt die Ordnungsverwaltung, die ist relativ gut dokumentiert, weil die Erfordernis hat, dass alles das in irgendeiner Weise vielleicht auch von Gerichten oder was auch immer nachvollzogen werden kann. Dann gibt es die betreuende Verwaltung, die ist vielleicht mehr draußen unterwegs, die kümmert sich um ganz andere Dinge als vielleicht dann wiederum auch die leistende Verwaltung. Und da sind die Anforderungen in jeder Verwaltung tatsächlich andere. Es gibt bestimmte Informationen, die sind von landesweitem Interesse, wo alle Beschäftigten darauf zugreifen können müssen, wie zum Beispiel funktioniert die Kosten- und Leistungsrechnung. Dann gibt es aber Informationen, die nur in einer Stelle interessant sind. Zum Beispiel in einem Finanzamt, was dann vielleicht auch andere Verwaltungen nicht sehen können sollen, weil die jetzt sich dafür auch interessieren könnten als Menschen, wie vielleicht die Steuererklärung schlauer abgegeben werden könnte. Das ist wirklich von Fall zu Fall sehr unterschiedlich. Wir befassen uns gerade wirklich damit, dass überhaupt erst einmal zentrale Verzeichnisse bestehen, damit man auf alle Beschäftigten gleichermaßen zugreifen kann. Weil auch das ist nicht so ohne weiteres möglich, weil jede Verwaltung zum Beispiel eine Telefonanlage oder ein E-Mail-Verzeichnis hat, die vielleicht untereinander nicht synchron sind, weil nicht jeder ein Telefon oder eine E-Mail oder einen Computer hat. Wir aber zentral ein Verzeichnis haben wollen, wo alle Beschäftigten drin sind, damit man erstmal eine Grundlage hat, darauf aufbauend noch viel mehr zu machen. Ich meine jetzt kein Facebook fürs Intranet, das braucht man nicht wirklich, aber zumindest einheitliche Strukturen, in denen die Beschäftigten dann hoffentlich auch mit einheitlichen Werkzeugen ihre Informationen austauschen können, zumindest in dem Kreis, in dem sie sich fachlich bewegen.
Aber das gibt's noch nicht.
Das gibt's noch nicht. Das gibt's, glaube ich, aber auch in wenigen Verwaltungen, so wie mir das zumindest bekannt ist. Denn es ist halt auch wirklich nicht so einfach, sowas aufzubauen. Einmal, weil jeder, wie gesagt, was anderes haben können wollte. Da gibt's einfach persönliche Vorlieben. Es gibt die einen, die sagen, alles mit Microsoft als Beispiel. Andere sagen, um Gottes Willen Microsoft. Das ist dann nicht so einfach, dann auch so eine Diskussion dann zu führen.
Kann ich mir vorstellen. Sag mal, jetzt gibt's ja noch diese Open Data Diskussion, ne? Also diese Vorstellung, dass der Staat Daten, die er erhebt und hat und mit Steuergeldern erhoben hat und die vielleicht für die Öffentlichkeit interessant sind, maschinenlesbar, standardisiert, überall zur Verfügung stellt.
Genau.
Daten.berlin.de ist so ein erster Versuch.
Genau. Daten.berlin.de ist entstanden im Herbst letzten Jahres.
Hast du auch mitgemacht?
Ich war in der Arbeitsgruppe mit drin, die jetzt aus Vertretern der Senatsverwaltung für Wirtschaftstechnik und damals noch Frauen bestand, aus der Senatsverwaltung für Inneres, aus der Senatskanzlei, die für Berlin die insgesamt zuständig ist, und aus den Kollegen von der Fraunhofer Gesellschaft, die eigentlich am meisten daran mitgewirkt haben. Das IT-Dienstleistungszentrum kam erst ein bisschen später mit dazu. Letztendlich muss das ja alles auch irgendwann vom Land Berlin selber betrieben werden und dafür kommen jetzt so viele nicht in Frage. Und ja, also das Datenportal gibt es. Es ist, finde ich, jetzt noch nicht so toll voll, dass man als App-Entwickler da vielleicht meint, eine Goldgrube zu finden und dann irgendwelche schlauen Sachen zu machen. Es ist ein erster Wurf. Ich glaube, es steht auch immer noch Beta beim Logo dran. Und ich bin froh, dass es einige mutige Kollegen auch aus der Wirtschaftsverwaltung gab, die gesagt haben, wir machen das jetzt einfach erstmal. Wir können erstmal alles irgendwie zerreden und versuchen, irgendwelche Konzepte zu schreiben und dann uns die Konzepte alle irgendwie durch die Gegend zu reichen. Oder wir starten einfach mal. Und da war halt die Mehrheit aus der Arbeitsgruppe erstmal für starten. Es gab auch viele andere mutige Behördenvertreter, die gesagt haben, wir stellen jetzt unsere Daten unter bestimmten Lizenzen auch wirklich erstmal zur Verfügung. Und damit kann man eigentlich schon eine ganze Menge machen. Es ist noch nicht so, dass ich selber denke, das ist jetzt toll. Also ich finde da auch noch eine ganze Menge ZIP-Dateien, die man entpacken muss, um dann irgendwelche Excel-Dateien, die nicht maschinenlesbar sind, zu finden. Und ich glaube nicht, dass das wirklich in der Gänze das ist, was die Leute wirklich wollen. Aber da gibt's schon mal was. Und da war Berlin auch wirklich Vorreiter, weil kein anderes Bundesland bis dahin ein Datenportal hatte. Das hat sich inzwischen geändert. Ich finde, da kann sich Berlin auch immer noch eine Scheibe abschneiden, zum Beispiel von Österreich oder Wien ganz konkret, weil was die machen, das geht noch einen großen Schritt weiter. Aber
nämlich, was machen die?
Die haben das ein bisschen zentralistischer aufgesetzt. In Berlin ist es so, wir haben ja so einen kleinen Mini-Föderalismus und in Berlin wird man zum Beispiel Listen finden von Altglascontainern nur von Charlottenburg-Wilmersdorf. Das braucht natürlich keiner nur von Charlottenburg-Wilmersdorf. Sowas macht nur berlinweit Sinn. Also Datensätze machen überhaupt nur berlinweit Sinn. Natürlich mit der Unterscheidung innerhalb von Bezirken. Aber das ist in Berlin halt ohne weiteres nicht möglich, weil sehr viele Informationen in den Bezirken anfallen. Das heißt, da müsste man sich eigentlich überhaupt erst noch über Standards, was das Schema der Daten angeht, abstimmen.
Berlin, jetzt nur für Berlin.
Nur für Berlin. Weil es macht keinen Sinn, wenn ich 12-mal ein Kita-Verzeichnis habe für den jeweiligen Bezirk, was dann vielleicht eine ganz andere Struktur hat. Sondern es müsste ein Kita-Verzeichnis für ganz Berlin geben, als Beispiel. Und da ist Berlin an vielen Stellen noch einen ganzen Schritt weit von entfernt, aber das kann man jetzt wenigstens sehen, sodass dann auch die zuständigen Personen, die sich dafür interessieren, Ansprechpartner finden, wie man dann gemeinsam sich da organisieren kann, um diesen Dienst immer weiter anzureichern.
Aha, also nach dem Motto, wenn in den Bezirken jemand ist, der glaubt, er müsste da was machen, hat er jetzt daten.berlin.de, findet er irgendwie, den er mal anquaken kann.
Genau.
Was ist denn so, also wir haben ja da auf der einen Seite so die Aktivisten und die Vereine und Open Data Network und so, die halt sagen, hey, und auch so Datenjournalisten, die sagen, das sind steuerfinanzierte Daten, die müsst ihr maschinenlesbar irgendwie schön, aktuell, in Echtzeit möglichst da ins Netz stellen. So, das müsst ihr machen und das geht alles viel zu langsam. Wie ist denn so deine Perspektive darauf? Kannst du das im Prinzip, diesen Ansatz, teilst du den? Also ich habe zum Beispiel neulich mal mit jemandem vom irgendeinem Katasteramt, nicht in Berlin, irgendein Katasteramt gesprochen und ihm erzählt, so vorgetragen, ja, dass das doch eigentlich merkwürdig ist, ne, dass da so staatlich finanzierte Kartografen durch die Gegend rennen und super geile, mega genaue Karten machen, die aber der Öffentlichkeit nicht zur Verfügung stellen, sondern für teuer Geld an irgendwelche Firmen lizenzieren, die dann damit irgendwelche kommerziellen Produkte machen und damit sich sozusagen die Gemeinde so ein bisschen querfinanziert. Und diese Vorstellung, dass dieses Katasteramt seine Daten, seine Karten womöglich noch bei OpenStreetMap einfach mal einpflegen sollte von sich aus, dem ist der Kiefer runtergefallen. Der wusste überhaupt nicht, wovon ich rede. Ja, und wie ich auf diese Idee kommen konnte.
Also gerade bei Geoinformationen muss man sich wirklich die Rechtsgrundlagen angucken. Also ich glaube, die in Berlin zuständige Senatsverwaltung für Stadtentwicklung hat nicht unbedingt das Recht, alle diese Informationen, die natürlich mit Steuergeld irgendwie entstanden sind, ohne weiteres freizugeben.
Warum nicht?
Das kann ich dir nicht sagen. Da bin ich jetzt nicht tief genug drin, um dir das im Einzelfall zu erklären.
Aber glaubst du, das müsste man ändern? Also weil der Grundsatz ist ja, diese Karten sind mit Steuermitteln, vielleicht auch von privaten Firmen irgendwie, pipapo, aber im Auftrag des Landes und mit Steuermitteln bezahlt. Und dann muss es doch irgendwie möglich sein, denke ich mal, oder zumindest das Ziel zu sagen, ja, wenn das jetzt vielleicht nicht die Lizenzen das erlauben, dann müssen wir halt Lizenzen abschließen, die das erlauben.
Es geht, glaube ich, gar nicht mal so um Lizenzen, sondern um Rechtsverordnungen, für was bestimmte Informationen eingesetzt werden dürfen und vielleicht für was nicht.
Okay, aber nochmal grundsätzlich, also aber jetzt mal diese juristischen und verwaltungstechnischen Vorschriften und Widerstände, die es da vielleicht geben mag, aber so von der Grundidee, teilst du diese?
Absolut.
Ah, okay.
Absolut. Also es gibt auch auf berlin.de gemeinsam mit dem Betreiber für berlin.de entwickelte Werkzeuge, mit denen die Verwaltung es relativ einfach hat, Open Data zur Verfügung zu stellen. Jetzt nicht bezogen auf Geoinformationen, aber auf strukturierte Daten. Das heißt, die könnten in der Regel mit relativ wenigen Handgriffen wirklich aus ihren Fachverfahren, wenn sie denn dafür geeignet sind, Exporte zur Verfügung stellen, die dann über ein Redaktionssystem auf berlin.de zur Verfügung gestellt werden und gleichzeitig über Schnittstellen ansprechbar sind, wie JSON, wie XML, wie RSS, wie CSV gleich wieder, die also wirklich wohl transformiert sind, damit man sie weiterverarbeiten kann, und die brauchen auch wirklich nur ein, zwei Klicks machen, um sie im Datenportal zur Verfügung zu stellen. Aber das kann nicht jeder. Die können noch so gut geschult sein, wenn man das nur einmal in seinem ganzen Leben oder im Jahr macht, dann ist das nicht so ohne weiteres durchführbar.
Aber das ist interessant. Erzähl mal, also machen wir das mal an einem Beispiel. Was wäre zum Beispiel ein geeignetes Fachverfahren, wo du sagen würdest, ja, also da wäre das jetzt eigentlich kein Ding?
Ne, ein geeignetes Fachverfahren wäre sicherlich da, wo statistische Informationen drin sind, also vom Amt für Statistik. Aber die haben eigentlich schon eine ganze Menge zur Verfügung gestellt.
Gut, aber nehmen wir vielleicht mal irgendwas, okay, Amt für Statistik oder mit diesen Glascontainern.
Na, da tippe ich jetzt einfach mal drauf, das Fachverfahren selber kenne ich nicht. Vielleicht gibt es auch 12 verschiedene in Berlin. Das kann durchaus sein. Wir haben 12 zuständige Bezirke.
Ja, aber okay, vielleicht, was wäre denn so, gut, Gesundheitsämter ist auch immer so ein Ding.
Ja, was will man da wissen? Aber das ist ein ganz spannender Punkt. Letztendlich ist es so, wir kennen ja die Zugriffszahlen auf das Datenportal und wir werden nicht überrannt.
Nee.
Also es gibt eine ganze Menge Forderungen im Vorhinein von den, ich sage jetzt einfach mal, Open Data Lobbyisten. Ich kann das auch völlig nachvollziehen. Nee, da gibt es die ganzen Daten, aber die Zugriffszahlen sind nicht wirklich berauschend. Und das, was daraus gemacht wird, auch nicht. Also das ist wirklich so nach dem Schema, wir fordern das alles erstmal und dann gibt es das, wenn auch noch nicht irgendwie in der Ausgereiftheit, wie man vielleicht es noch schaffen könnte. Aber dann hat man es erstmal gefordert, hat man es bekommen und dann ist auch erstmal wieder gut.
Ja, wobei, das mag so sein. Das finde ich aber ist noch kein Argument dagegen.
Das meine ich auch
nicht. Also ich frage auch immer diese Open Data Aktivisten, was kann man denn nun machen damit und was macht man denn? Und da kommen dann manchmal befriedigende, manchmal nicht so befriedigende Antworten. Aber ich finde es einfach per se als Ansatz legitim zu sagen, die Daten müssen im Netz stehen. Und wenn dann nur 10 Leute im Jahr benutzen, okay, aber die 10 Leute haben es dann genutzt und alle anderen können es nutzen, aber steuerfinanzierte Daten, die jetzt nicht irgendwie super bla 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 geheim oder hier und da sein müssen aus irgendwelchen Gründen, aber grundsätzlich sollte das offen stehen, maschinenlesbar im Netz sein. Aber nochmal zurück zu diesem Verfahren. Also meinetwegen bleiben wir doch mal bei dem Statistischen Amt. Also wie läuft das sozusagen vom Workflow ab für jemanden, für eine Verwaltung, die halt ihr Fachverfahren hat, bestimmte Daten aufnimmt, in ihr System eingibt, dann Daten hinzufügt und dann in der Datenbank erstmal nur für die Behörde ablegt. Wie sieht dieser Workflow aus, wenn Sie sagen, ha, das gibt's doch daten.berlin.de, da wollen wir das auch veröffentlichen. Was machen die?
Es gibt zwei Möglichkeiten. Also die erste Möglichkeit ist, und ich würde als Beispiel dann noch lieber meinetwegen die Senatsverwaltung für Finanzen mal nehmen.
Okay.
Weil das Amt für Statistik ist nicht Berlin, sondern Berlin-Brandenburg, das ist ein bisschen speziell.
Okay, also Finanzen.
Die haben das auch gemacht. Aus Steuergeldern werden ja für bestimmte Vereine, für bestimmte gemeinnützige GmbHs Zuwendungen vergeben.
Ja.
die bestimmte Projekte durchführen, um in irgendeiner Weise den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stützen oder was auch immer. Diese Zuwendungsdatenbank, nenne ich sie jetzt mal, auf welcher fachlichen Grundlage sie auch immer funktioniert, hat irgendeine Art von Tabelle und diese Tabelle kann man je nach Fachverfahren bestimmt als Excel-Datei oder CSV-Datei abspeichern.
Jetzt schon?
Bestimmt. Ja. Ich denke mal, dass jedes größere Verfahren, auch noch kleinere Verfahren, erst recht, wenn sie auf Access basieren, was viele Verfahren dummerweise basieren, kann man da immer eine CSV-Datei draus machen. Okay. Die kann man mit dem Content-Management-System, was das Land Berlin nutzt, hochladen wiederum, diese CSV-Datei. Man könnte sie auch als URL referenzieren und dann gibt es ein Werkzeug, das nennt sich Simple Search, so haben wir das genannt, mit der kann man dann Web-Applikationen bauen. Relativ simpel. Die kann man sich zusammenklicken. Da kann man dann sagen, was von diesen strukturierten Daten vielleicht mit durchsucht werden soll, was wie auch immer angezeigt werden soll. Wenn bestimmte Spalten eine Adresse abbilden, kann ich eine Google Map dazu schalten, sodass ich dann diese Daten relativ einfach erschließen kann. Die Zuwendungsdatenbank findet man auf berlin.de, auf den Seiten der Senatsverwaltung für Finanzen. Man findet sie, glaube ich, auch im Datenportal und kann sich dann nach Politikbereichen angucken, wer hat eigentlich was für Steuergelder bekommen, um was für eine Art von Maßnahme finanzieren zu können.
Heißt das Ding Zuwendungsdatenbank?
Die heißt Zuwendungsdatenbank. Ich kenne jetzt leider die genaue Adresse nicht, aber Zuwendungsdatenbank ist
bankberlin.de, Zuwendungsdatenbankberlin.de. Genau. Stichwort.
Da kannst du entweder Stichworten, aber Politikbereiche auszuwählen, ist eigentlich schon mal ein ganz guter Überblick, damit man weiß, was eigentlich
bauen.
Genau.
Und oder Suchwort ist Mafia.
Na, da wirst du dann aber nicht finden.
Nein. Bauen, ja, keine Ahnung, 2010, Umkreis.
Na, such doch einfach mal.
Du meinst jetzt einfach mal so blind, ohne Umkreis?
Genau. Dann bekommst du eine Ergebnisliste. Du bekommst auch angezeigt, wo denn diese Orte sind. Vor allem, und das ist halt der Punkt, ganz am Ende von der Seite, die du dann als Suchergebnis produzierst, findest du Schnittstellen. Du findest zum Beispiel du kannst dir diese ganzen Sachen dann letztendlich auch als RSS zum Beispiel abonnieren, wenn es irgendwelche neuen Inhalte gibt.
KML kann man auch machen für Google Earth.
Genau.
KML für Google Earth exportieren, Lesezeichen, PDF, RSS.
Genau. Es gibt auch JSON, wenn man weiß, wie es funktioniert, aber das ist letztendlich keine große Kunst. Und das ist ein Baukastensystem, das steht allen Redakteuren, die auf berlin.de verantwortlich sind für irgendeine Verwaltung und Zugangsrechte haben, zur Verfügung. Und je nachdem, auf welche Daten sie Zugriff hätten, aus welchen Fachverfahren auch immer, könnten sie dann diese in dieser Form zur Anzeige bringen. Das wird natürlich wenig genutzt, weil das ist zwar keine Raketentechnologie, aber für einen typischen Verwaltungsmitarbeiter in dem Durchschnittsalter, den ich genannt habe, vielleicht auch nicht etwas, was ihm so locker von der Hand geht.
Aber also das ist so dieser Schritt, okay, ihr habt irgendwie strukturierte Daten, mit denen ihr tagtäglich umgeht, die könnt ihr erstmal für euch so verprokeln, wie ihr das immer macht. Ihr könnt aber auch mit diesem Simple Search Tool so eine Web-App bauen und müssen die dann irgendwo was, irgendwie eine Subdomain bei euch buchen oder?
Na, das läuft ja alles über den Betreiber von berlin.de.
Ja.
Das heißt, sie haben in der Regel sowieso die Verantwortlichkeit für ihr Verwaltungsangebot und können das anreichern, um unter anderem solche Funktionen, und das steht denen komplett frei. Das kostet die in der Regel auch nicht wirklich Geld. Und wenn man mit diesem Baukastensystem Anwendungen entwickelt, dann hat man am Ende auch immer ein Häkchen, um zu sagen, ich stelle das auf dem Datenportal zur Verfügung, wähle die Lizenz aus und drücke dann auf Speichern und Freischalten und dann steht es auch im Datenportal zur Verfügung.
Und okay, und da gibt es auch Creative Commons und solche Sachen.
Dann natürlich gibt es die dann auch.
Ja. Und das ist sozusagen, weil du hast gesagt, es gibt zwei Wege. Das ist der eine, diese Web-App zu bauen.
Na, der andere Weg sind natürlich jetzt die großen Verfahren, die man über ein Data Warehouse vielleicht auch über das Datenregister, das gibt es ja auch nochmal für sich, auch an das Datenportal anbinden kann. Das sind aber Funktionen, die parallel funktionieren, je nachdem, welche Zugangsmöglichkeit man hat. Das AFS stellt zum Beispiel über das Datenregister seine Daten zur Verfügung. Oder verlinkt sie, glaube ich, sogar nur auf eigene Systeme. Amt für Statistik. Ah. Entschuldigung. Und wieder andere Verwaltungen, gerade Bezirke oder Hauptverwaltungen, nutzen eben dieses Werkzeug, weil sie damit eben gut umgehen können.
Und das andere, dieses zweite, dieses große ist jetzt
das Datenregister, das ist ja, einen Weg, den wollen wir als Dienstleister auch noch viel mehr schaffen, dass man Data Warehouses zur Verfügung stellt, die dann letztendlich über Schnittstellen, auch Programmierschnittstellen verfügen, um dann nicht nur einfach nur RSS und CSV oder JSON zur Verfügung zu stellen, sondern auch Sparkle oder andere künftige wichtige Formate, um dann wirklich noch viel mehr damit anbieten zu können.
Und Data Warehouse heißt was?
Das sind letztendlich große
Rohdatenpools oder
ja, sind ja, da gibt's verschiedene Interpretationen. Also ein Data Warehouse sind letztendlich große Datenbanken mit ganz vielen Inhalten, die man wie auch immer, auf welche Weise auch immer verwebt. Ah. Also das sind dann wirklich die Orte, wo wir uns als zentraler Dienstleister auch vorstellen, dass noch viel mehr dort abgelegt werden könnte, was teilweise noch in einzelnen Verwaltungen gehostet wird.
Und wo ist jetzt der Unterschied zwischen dem Datenportal datenberlin.de und diesen Webanwendungen hier?
Na, diese Zuwendungsdatenbank, um bei diesem Beispiel zu bleiben, reichert letztendlich den Auftritt der Senatsverwaltung für Finanzen einfach nur an, weil man ja sich, wenn man sich für Finanzen interessiert und auf der Seite gelandet ist, dann auch das findet. Auf der anderen Seite ist das Datenportal der zentrale Zugang für alle solcher Informationsquellen, die dann auch mit den entsprechenden Schnittstellen direkt referenziert sind. Das steht ja hier nicht im Vordergrund, wenn man sich die Zuwendungsdatenbank anguckt. Das ist ja mehr so der redaktionelle Zugang für den interessierten Bürger, und das Datenportal ist der technische Zugang zu all den
Daten. Okay, wenn man mehr damit anfangen will. Hier kann man so ein bisschen, so gibt es eine Suchmaske, kann man ein bisschen suchen.
Genau.
Aber die Rohdaten an sich, die kann man jetzt hier nicht kriegen, den kompletten Satz sozusagen.
Die kann man hier nicht kriegen. Also man kann natürlich eine Suche abfeuern, die jetzt keine Inhalte bedeutet, dann bekommt man als Suchergebnis alles. Auch das kann man sich dann natürlich über die Schnittstellen, die unten referenziert sind, dann auch nochmal
speichern,
in anderen Formaten geben.
Aber das ist nicht die Grundidee, hier rohe Datensätze rauszugeben, so wie es beim Datenportal der Fall ist, sondern hier ist es so ein bisschen so eine gleichte Zugangserleichterung, so eine UI für diese Datensätze.
Genau.
Ja. Das ist ja schon mal ganz interessant, das wusste ich gar nicht. Und das gibt es aber nicht für alle Fachverfahren, diese Möglichkeit, so eine Webmaske zu bauen.
Naja, die Frage ist, also grundsätzlich gibt es das sehr wohl. Das heißt, man kann auch entweder, man nimmt aus einem Fachverfahren eine CSV-Datei, die man durch Export oder so bekommt.
Ja.
Da hat man natürlich diesen Medienbruch und kann sie dann wiederum in diesem Werkzeug weiterverarbeiten. Oder, das geht natürlich grundsätzlich auch, Fachverfahren selber verfügen über Schnittstellen, um dann vielleicht gleich ins Internet publiziert werden zu können. Letzteres ist so ein Punkt, der nicht ganz so einfach ist, weil die Fachverfahren in der Regel nicht zwingend über solche Schnittstellen verfügen und dafür entweder erst ertüchtigt werden müssten, indem man sie erweitert, oder aber zu komplett neuen Fachverfahren kommt. Und das sind relativ lange Prozesse, weil ein Fachverfahren in der Verwaltung einzuführen, das macht man mal nicht ebenso. Es gibt je nach Fachverfahren viele Anwender, die müssen alle geschult werden. Es gibt viele Dinge, die zu berücksichtigen sind, sei es Migrationen oder was auch immer. Und es geht natürlich auch immer um ein möglichst, je nach Inhalt der Fachverfahren oder den verarbeiteten Daten, entsprechende Sicherheitsvoraussetzungen, die man erfüllen muss, die das Ganze dann auch schnell relativ teuer werden lassen können.
Wie würdest du denn so, ich meine, solche Möglichkeiten, wenn ich das so höre, das überrascht ja erstmal so ein bisschen, ne? Dass es so verwaltungstechnische Fachverfahren gibt. Also man, wie schon gesagt, man will sich ummelden oder es wird irgendwas erfasst oder es gibt irgendwelche Listen, Datenbanken, die dann schon vom Verfahren her dafür vorgesehen sind, dass irgendwas auch im Internet veröffentlicht wird. So, das finde ich ja erstmal schon so irgendwie so ganz okay. Wie würdest du denn so wie soll man das so beschreiben, den Anteil der Verfahren in Berlin bewerten, die, ja, sagen wir mal, auf der Höhe der Zeit sind. Also, das ist die es sozusagen ermöglichen, ne, einfach hier zack die Rohdaten zu datenpunkt.berlin.de, hier klick, mache ich irgendwie für die wichtigsten Fragen, die Leute immer haben, mache ich so eine Web-App irgendwie unter einer schönen aussagekräftigen Domain, und andere Sachen, ja, weiß ich nicht, stelle ich dann auch nochmal so bei mir als Roh. Naja, das will man ja eigentlich gar nicht, diese Zerfasung, sondern man will das ja zentralisieren. Wie würdest du das so, wo ist so dein Gefühl, dass du sagst, so ja, also so 40%, 30%, 20% der Verfahren, würde ich schon mal sagen, damit kann man schon mal was anfangen, wenn es darum geht, Daten der Öffentlichkeit zu präsentieren.
das kann ich nicht ohne weiteres beantworten. Nicht, weil ich nicht will oder weil ich nicht darf, sondern weil ich es tatsächlich einfach nicht wirklich weiß. Ich würde sogar behaupten, dass niemand im Land Berlin weiß, wie viele Fachverfahren es wirklich gibt, weil es genug Leute gibt, die sich möglicherweise etwas Eigenes gebastelt haben im Laufe der Zeit, mit dem sie ihre Arbeit vereinfachen, was den Charakter eines Fachverfahrens nach der reinen Lehre inzwischen möglicherweise hat, sich in andere Verwaltungen verbreitet hat und vielleicht nicht aufgeführt wird in den zentralen Verzeichnissen über alle Fachverfahren. Aber das sind ja potenzielle Fragen, die Abgeordnete durchaus mal dem Land Berlin stellen könnten. Dafür besteht ja das Recht der Abgeordneten, genau so etwas zu erfahren.
Ja, liebe Piraten, wenn ihr zuhören solltet, nächste kleine Anfrage. Wie viele Fachverfahren gibt es? Wie sind sie strukturiert? Und wie viel davon sind internetfähig? Jetzt gibt es ja diese Methode. Jetzt ist immer die Frage, okay, also jetzt stellen halt staatliche Stellen Daten ins Netz. Was passiert dann damit? Dann gibt es irgendwie diesen Versuch, sinnvolle Anwendungen zu kreieren über einen Wettbewerb. Das ist so eine Methode zu sagen, okay, der Staat stellt die Daten zur Verfügung und dann gibt es einen Wettbewerb und ein kleines Preisgeld für denjenigen, der mit diesen Daten was am schönsten macht. So, Apps for Democracy war da in Amerika so der Anfang. Dann gibt es jetzt hier in Deutschland seit einem Jahr oder anderthalb dieses Apps for Deutschland. Da gibt es die Unterabteilung in Berlin, Apps für Berlin. Was ist denn so dein Zwischenfazit?
Naja, der Begriff Apps, der wird natürlich inzwischen ganz schön überstrapaziert. Also darunter versteht ja so langsam immer jeder irgendwas anderes, als es mit dem iPhone oder iPad damals anfing. Da war ein App ganz klar so ein kleines Icon auf dem Smartphone und heute sind ja Apps auch Web-Apps und irgendwie alles Mögliche. So war auch der Apps für Deutschland-Wettbewerb ausgelegt. Das hat sich jetzt nicht konkret beschränkt auf irgendwelche Apps für irgendwelche kleinen Endgeräte, sondern das konnten auch Webanwendungen sein, die in irgendeiner Weise, damals hätte man Mashup gesagt, heute sagt man App dazu, Daten miteinander kombinieren und dem Endnutzer in aggregierter Form zur Verfügung stellen. Ich finde, das ist eine spannende Entwicklung. Da steckt auch noch eine ganze Menge Potenzial drin. Es gibt, ja, also auch was die Gewinne angeht, sicherlich ganz, ganz gute Sachen. Also ich habe da irgendwo vernommen, ich glaube Lisa, also ich weiß nicht mehr genau, wie das ausgesprochen wird, die Abkürzung, wo man eine ganze Menge Informationen aus Süddeutschland, ich glaube aus Koblenz aggregieren kann, die intelligente Suche und Aggregation, wo man mit Heatmaps auch Informationen angezeigt bekommt und rekombinieren kann, wie man selber möchte. Das ist, glaube ich, einer der Gewinner von Apps für Deutschland. Es gibt aber auch eine ganze Menge anderer spannender Ansätze, die leider nicht berücksichtigt worden sind, wo dann der Fokus nicht nur auf die reine Information, die man bekommen kann,
Lisa hier ist es genau,
gelegt wurde, sondern wo man auch ein bisschen mehr den Bürger integriert.
Ja.
Und da wurden aus meiner Sicht eine ganze Menge schöner Sachen nicht berücksichtigt, wenn man sich jetzt einfach mal bei den Einreichungen von Apps für Deutschland umguckt und sich anschaut, welche doch spannenden Dinge dort eingebracht wurden.
Was fällt dir da spontan ein?
Es gibt eine Anwendung, die bereitgestellt wurde, wo man den Bürger, ich glaube, das war vom DAI-Labor aus Berlin, wo man den Bürger involviert, der dann vielleicht nach dem Prinzip der Spielifizierung oder der Gamification ihn so ein bisschen dazu bringt, Aufgaben für die Verwaltung zu erfüllen. Zum Beispiel wird jetzt irgendwo, man kennt ja den Merker in Brandenburg, wenn man sich mit dem Thema ein bisschen beschäftigt, irgendwelcher illegale Müll gemeldet. Und dann verarbeitet man diese Information der Meldung durch wen auch immer als Verwaltung in der Form, dass ein anderer wiederum bestätigen muss, dass das wirklich so ist. Und dann bekommt man zum Beispiel irgendwelche Punkte. Und diese Punkte, die sind dann nicht irgendwo Geld wert, sondern die Punkte, damit kann man, keine Ahnung, dann sich vielleicht je nachdem, wenn man hier so und so viele bekommen hat, dann mit dem Bürgermeister mal essen gehen oder was auch immer. Und da sind eine ganze Menge spannende andere Ansätze auch noch gewesen, wie dass man zum Beispiel einen Katalog zur Verfügung gestellt bekommt, woran man erkennen kann, ob ein Baum krank ist. Dass man das mit relativ wenigen Mitteln erfassen kann, diese Informationen dann auch weiterreichen kann und der Verwaltung auf diese Weise, wenn ich jetzt aus Verwaltungssicht denke, wie man das denn vielleicht sinnvoll nutzen kann, dann ja, dass man ein bisschen mehr für seine Umwelt oder seine Umgebung tun kann, wie man vielleicht auch das ehrenschaftliche Engagement so ein bisschen befeuern kann durch solche Anwendungen, wo es nicht nur einfach nur darum geht, Informationen zu Gesicht zu bekommen und diese zu aggregieren, weil davon hat man ja nicht sofort einen Mehrwert, sondern wo man auch wirklich ein bisschen mehr auch für die Gesellschaft tun kann. Und da gibt's wirklich spannende Ideen. Aber da denke ich mal, das kommt jetzt mit der Zeit immer noch mehr. Also das war ja, glaube ich, erst der zweite Apps für Deutschland-Wettbewerb. Ich weiß es nicht genau. Und da stehen wir noch am Anfang. Ja.
Also du hast ja einen Merker Brandenburg. Für die, die das nicht kennen, das orientiert sich sehr an diesem Fix My Street aus Großbritannien, wo halt, ja, Fix My Street konnte man halt melden, hier ist ein Schlagloch, bitte Gemeinde fixen. So, und Merker Brandenburg ist ähnlich, da kann man dann halt, hier ist die Ampel umgefahren, da ist der Mülleimer zerbeult, da ist die Straße kaputt und dann reagiert das Amt oder ich weiß nicht, welche Behörde da jetzt konkret zuständig ist, im Brandenburg Ministerium oder was, die reagieren dann und sagen, ja, haben wir erhalten, dann wird die Ampel gelb, wir kümmern uns drum und wenn dann das gelöst ist, ist die Ampel grün und das Teil ist gewuppt. Nun hat aber genau dieser Typ gesagt, der Fix My Street gemacht hat, diese Apps-Geschichten, die bringen irgendwie nichts, diese Wettbewerbe, die sind nicht nachhaltig. Das ist alles Firlefanz, also diese Wettbewerbe, sondern der Staat muss dafür Infrastruktur schaffen, er muss irgendwie sagen, ja, muss einfach dafür sorgen, dass wirklich alles da ist, alles offen ist, alles im Netz steht. So. Und diese von den ganzen auch, ich habe das jetzt nicht überprüfen können, aber hat auch Lorenz Matzert, ein Kollege von mir, Datenjournalist, und hier mit mir auch in der Datenschau in einem Podcast involviert, hat das auch mal in der Zeit, glaube ich, geschrieben, auf Zeit Online, dass das irgendwie alles nicht nachhaltig ist, dass keines der Projekte, die bei diesen Wettbewerben gewonnen hat, wirklich nachhaltig Bestand hatte.
Naja, hat denn irgendwo anders etwas nachhaltig Bestand gehabt, von wo jetzt zum Beispiel dieser Hinweis kommt? Ich kann das jetzt schlecht einschätzen. Also ich meine, es lässt sich immer leicht fordern. Aber wenn ich jetzt irgendwie kein Orientierungsbeispiel habe, wo ich sage, ja, da wurde das wirklich ganz toll gelöst, dann ist das für mich jetzt irgendwie so eine Information ohne wirklichen Wert. Ja. Also ich kann das Anliegen völlig nachvollziehen, dass man alles Mögliche irgendwie erstmal veröffentlicht. Ich wüsste auch nicht, wo es außer jetzt wirklich bei personenbezogenen Informationen das wesentlich kritisch ist. Und wenn die Rechtslage stimmt, warum soll man das dann nicht tun? Wenn ich aber wiederum mitkriege, wie groß das Interesse wirklich dann an solchen Informationen ist, dann stellt sich die Frage, soll man diese Investition, weil es geht ja um Steuergelder, erstmal von jetzt auf gleich erstmal tun? Oder sagt man sich, ja, das ist sicherlich das Ziel und man arbeitet einfach darauf hin, indem wir, und das tun wir bereits, solche Werkzeuge zur Verfügung stehen, um das dann auch wirklich zu ermöglichen. Inwieweit dann davon Gebrauch gemacht wird, ist nochmal eine andere Sache.
Ja, also ich bin auch so ein bisschen zwiegespalten. Also ich finde einerseits, ich habe jetzt auch noch nichts gesehen, ich finde so diese Ideen so mit diese klingen immer so ganz schön, allerdings habe ich jetzt auch noch von keiner App gehört, die jetzt so wahnsinnig da Furore gemacht hätte. Andererseits finde ich natürlich schon auch so diesen spielerischen, experimentellen Charakter, den das Ganze hat, auch sehr, sehr, sehr vielversprechend. So, dass einfach losgelöst von Verwaltungsstrukturen und so Leute einfach mit den Daten mal ein bisschen spielen und experimentieren und geht halt viel in die Hose. Naja, gut, aber vielleicht entsteht ja irgendwann mal was wirklich Phänomenales in so einem
Das ist auch tatsächlich ein Ansatz, der im Land Berlin oder von der Wirtschaftsverwaltung nach meinem Kenntnisstand verfolgt wird, dass das Land selber gar nicht großartig vorhat, eigene Apps zu entwickeln.
Nee, das halte ich auch, genau. Also das ist, ich glaube, täuscht das, also von dieser Krankheit sind wir doch hoffentlich bald geheilt irgendwie, dass der Staat mit diesen E-Government-Portalen um die Ecke kommt, wo dann die große E-Partizipationslösung offenbart wird, oder?
Na, die große E-Partizipationslösung sicherlich ja, aber um den Staat kommt man bei bestimmten Angeboten nicht drum herum. Aber ich meine jetzt vor allem, dass sicherlich das wenig Sinn macht, dass man jetzt selber irgendwelche Anwendungen entwickelt von den Daten, die man selber als Open Data bereitgestellt hat, sondern gerade in Berlin, viele reden ja von einem zweiten Silicon Valley, man als Verwaltung sich ganz getrost fast zurücklehnen könnte und sagt, okay, wir veröffentlichen unsere Daten in maschinenlesbaren Formaten und lassen die Leute damit spielen, Arbeitsplätze schaffen, Steuern zahlen und haben dann auch was davon. Es wird natürlich immer Anwendungen geben müssen von der Verwaltung, wenn es zum Beispiel um eine solche Melde-App geht, dass man als Bürger vielleicht auch in Berlin, wenn Lichtenberg wird es ja bereits pilotiert, man irgendwelche Auffälligkeiten melden kann, wo dann Gefahren im öffentlichen Straßenland bestehen und man dann als Bürger dafür sorgen kann, dass die dann eben abgestellt werden.
Gibt es sowas in Berlin, wie Fix My Street?
Es gibt es, ja, es gibt den Merker in einer Lichtenberger Variante.
Ist das die Domain?
Ich glaube, man findet ihn tatsächlich sogar unter merker.brandenburg.de. indem man dort auf Lichtenberg geht. Es ist ein ganz schön, naja, peinlich, was heißt peinlich, würde ich jetzt nicht ganz sagen, aber es ist natürlich jetzt nicht unbedingt angemessen, dem Land Berlin oder der Hauptstadt, das sowas auf diese Weise zu positionieren. Aber es gab eine ganze Menge Vorbehalte, weil natürlich gerade in so einer Großstadt, wo ja auch sehr viele Schwingungen immer drin sind, auch auf Verwaltungsseite die Überlegung besteht, machen wir uns eigentlich angreifbar, wenn wir jetzt so etwas zur Verfügung stellen, und zwar für die ganze Stadt, kann man dann so eine Art Denial-of-Service-Attacke gegen die Verwaltung fahren, indem jetzt die Leute einfach alles melden und man gar nicht mehr wirklich weiß, ist das jetzt wirklich gemeldet, also ist das jetzt wirklich was, wo man ausrücken muss, wo man eine Firma hingehen oder hinschicken muss oder nicht. Da versucht man dann eher ein bisschen vorsichtig anzufangen. Aber tatsächlich in Lichtenberg wird es ausprobiert. Das klappt nach meinem Kenntnisstand auch wirklich gut. Und ich glaube schon, dass es das Ziel ist, weil es ja irgendwie so Trend ist, das auf ganz Berlin irgendwann auszuweiten. Ich denke mal im nächsten Jahr.
Was sind denn so die Vorbehalte in der Verwaltung gegen solche Sachen? Also das ist jetzt mal so angedeutet. Also eine Sache ist so Shitstorm, wir werden zugespammt, zugemüllt, dann, was ich immer noch gehört habe, ist so Missbrauch von Daten. Ja, dann, ne, also wir wissen, sind die Einzigen, die wissen, wie man mit diesen Daten umgeht, und die könnte man ja fehlinterpretieren und missverstehen, und wir sind diejenigen, die sie deuten können und auch nur dürfen. Deswegen, wenn das jetzt jeder, dann könnte ja da jeder seine Schlüsse draus ziehen, und das geht ja nicht. Das ist immer so ein Argument, was ich auch mal gehört habe. Wie ist das so in deinen Augen?
Ja, es ist immer die Frage, wer diese Argumentation aufmacht. Also ich kann natürlich, also ich finde die Argumentation schwierig zu sagen, nur wir sind in der Lage, die Daten zu interpretieren, weil wenn jemand das sagt, dann scheinen es einfach nicht alle Daten zu sein, die veröffentlicht wurden. Weil sonst könnte es eigentlich dieses Argument gar nicht wirklich geben. Auf der anderen Seite kann man natürlich schon sich auch angreifbar machen, wenn man jetzt einfach nur Diskussionen produziert, indem man Dinge interpretieren lässt, weil wir wissen ja alle, man kann alles in eine mögliche Richtung konstruieren und darüber sich ewig unterhalten. Das frisst aber vielleicht in den meisten Fällen einfach nur Zeit. Und ob das dann wirklich konstruktiv ist, steht dann auf einem ganz anderen Blatt. Und da kann ich die ein oder anderen Vorbehalte aus Verwaltungssicht völlig nachvollziehen. Weil wer hat schon Lust, jetzt ständig mit irgendwelchen fiktiven Eskalationen sich herumzuschlagen, anstatt in dem Moment vielleicht konstruktiv nach vorne zu wirken? Auf der anderen Seite ist es auch ein Generationenproblem. Also nach wie vor, dass eben die Arten und Weisen, wie man in der Verwaltung in vielen Jahren, Jahrzehnten gearbeitet hat, die ja innerhalb von 3-4 Jahren über den Haufen geworfen werden sollen, das passiert dann natürlich nicht ohne weiteres. Aber die Richtung, denke ich mal, ist ziemlich klar. Und es wird weiterhin zu mehr Öffentlichkeit oder Offenheit auch von Daten führen, wo die geeignet sind. Und es wird eine ganze Menge mehr Möglichkeiten durchaus auch der Partizipation durch Bürger geben. Und ich habe da persönlich auch ein paar konkrete Vorstellungen, wenn ich weiß, wie zum Beispiel Unterschriftenlisten teilweise ausgewertet werden, um jetzt einen Bürgerentscheid oder einen Volksentscheid anzubahnen. Da kann man eine ganze Menge eigentlich machen, auch zum Beispiel mit dem neuen Personalausweis, indem man vielleicht sagt, ja, ich möchte auch, dass es dazu kommt und identifiziere mich vielleicht über ein Online-Formular, dass ich sage, ja, ich möchte, dass es hier zu einem Volksentscheid kommt, anstatt Unterschriftenlisten zu sammeln, die dann Zeile für Zeile von Mitarbeitern, die abgezogen werden von ihrer normalen Arbeit, geprüft werden, ob sie wirklich von Personen stammen, die in dem Bereich auch wirklich wohnen, und das dann vielleicht 100.000 Einträge sind, das frisst unheimlich viel Energie.
Das machen die?
Ja, natürlich. Geht ja nicht anders. Wenn jetzt irgendjemand sagt, er möchte gerne einen Volksentscheid für in Pankow oder Friedrichshain-Kreuzberg oder wo auch immer durchführen, dann sind ja nur die berechtigt, dann auch die in dem Bezirk wohnen, dann eben auch später dazu abzustimmen. Und wenn eine Unterschriftenliste rumgereicht wird, die ja aus ganz vielen Einzelblättern besteht, da muss man ja prüfen, ob nicht Leute doppelt unterschrieben haben oder ob irgendwelche Leute gar nicht in dem Bezirk wohnen, also gar nicht berechtigt sind. Wie soll man das dann anders handhaben?
Und da beugen sich da Leute drüber und gucken, aha, Banse, Philipp, aha, wohnhaft in, gemeldet in Pankow, okay.
Der dürfte unterschreiben.
Nächster. Genau. Echt?
Ja, logisch.
Okay.
Eine Demokratie kostet Geld, und das sind Auswüchse, die, ich finde die gut. Ich finde die super. Aber die darf man natürlich dann auch an der Stelle nicht unterschätzen. Und da, die kann man durchaus auch vereinfachen. Also man kann ja nicht einfach eine Unterschriftenliste nach, keine Ahnung, China schicken und kriegt die irgendwie voll zurück. Das macht ja keinen Sinn.
Was fällt dir noch ein?
Na, von Wahlen mag ich im Moment noch nicht reden, weil das ist wirklich ein relativ heißes Thema. Ja. Aber ich denke, was Partizipation angeht, ich hatte vorhin so diese Beispiele gebracht, wo man sich vielleicht im Rahmen von bürgerschaftlichem Engagement einbringen könnte, wo die Verwaltung vielleicht auch Angebote machen könnte, die in den USA auf privatwirtschaftlichem Wege einigermaßen erfolgreich sind. Ich denke da so an TaskRabbit, wo man so Minijobs zur Verfügung stellen kann. Das kann ich mir wunderbar eigentlich als Verwaltungsangebot vorstellen, wie man vielleicht ja einfach Angebote qualifiziert, ob sie denn wirklich Angebote sind und dann eben Minijobs eben Leuten, die vielleicht langzeitarbeitslos sind, anbietet, die aber nicht von Bürgern für Bürger, sondern die dann so ein bisschen einfach über eine Schleife gelaufen sind, wo man die Qualifizierung einfach vornimmt. Es gibt ja sowas wie Gig a Local oder irgendwelche anderen Angebote, wo jeder einstellen kann, ich brauche irgendwie einen IKEA-Schrank zum Aufbauen oder ich möchte, dass mir jemand meine Flaschen abholt oder was auch immer. Da kann ich mir durchaus noch mehr vorstellen, was vielleicht auch von der Verwaltung dann den Bürgern angeboten wird. Aber das sind Sachen, die muss man noch wirklich langfristig planen. Da muss man wirklich gucken, wie groß die Resonanzfläche wirklich ist, gegen die man da agiert oder die dann auch wirklich dafür in Frage kommt, damit zu machen.
Ich gucke jetzt nochmal hier auf meinen Zettel, Terminvereinbarung. Was ist 900 online?
900 online ist etwas, was es mal gab. In Berlin gibt es die 115 eigentlich schon ziemlich lange. Und die hieß nun damals 900. Das war die zentrale Einwahl für die Verwaltung, eigentlich 90-0. Und dort hat man eigentlich schon damals vor der 115 genau die gleichen Informationen bekommen, eben nicht in diesem bundesweiten Charakter. 900 online ist ein Projekt, was wir gemeinsam mit der TU gemacht haben, wo wir verschiedene Zugänge zu Informationen einfach mal zusammengeschmissen haben, um zu gucken, welche davon wirklich Sinn machen und welche nicht. Da geht es auch darum, dass man beispielhaft auf einer Karte die aktuellen Wartezeiten von Ämtern zum Beispiel zur Verfügung stellt. Dass man sehen könnte, wenn ich jetzt in ein Amt müsste, wie lange müsste ich warten. Bloß das sind Sachen, die sind nie wirklich online gegangen, weil sie mehr pilothaften Charakter hatten, die dann auch die Diskussion mit der Verwaltung fördern sollten, um einfach mal zu gucken, wie das denn dort ankäme. Und 900 online, bezogen auf die Live-Wartezeiten, die kamen jetzt nicht so wirklich gut an.
Ich habe mal mit dem Markus Dapp ein langes Interview gemacht. Der ist auch sowas wie IT-Beauftragter in München, glaube ich, auch so für MOGDI zuständig, also die Munich Open Government Days. Und der ist da sehr, sehr aktiv gewesen. Und was mir so aus diesem Gespräch so ein bisschen hängen geblieben ist, ist die große Herausforderung und die große Schwierigkeit, diese beiden, sagt man so, Biosphären in Kommunikation zu bringen. Also auf der einen Seite sind da so diese Aktivisten, ja, diese Open Government Aktivisten, alle so in Vereinen und Einzelkämpfer und dann hier zack mal schnell eine App und zack mal schnell einen Blog und hier wuppdiwupp da mal schnell eine kleine Versammlung einberufen oder hier im Chat mal schnell was geklärt, also so klein, mobil, flexibel, schnell mal ausprobieren. Und auf der anderen Seite ist halt die Verwaltung, ne, die klar ihre Strukturen hat, vielleicht manchmal auch, ne, ein Generationenproblem, aber von per se einfach anders funktioniert und ja wahrscheinlich auch anders funktionieren soll. Und da hat er ausführlich berichtet über diese Versuche, so eine nachhaltige Zusammenarbeit zwischen beiden Sphären zu machen. Also da so die quirligen, kreativen App-Coder, Hacker, Konzepter, die mal schnell irgendwie was auf die Beine stellen und für irgendeine Idee umsetzen und da die Verwaltung, die das irgendwie vielleicht betreut, finanziert, ja, einen Verein kann man aber auch schlecht finanzieren und so. Also da ist mir so ein bisschen hängen geblieben, dass so diese Funktion des, wie heißt es immer so schön, Community Managers, ja, also jemand, also ein völlig neues Berufsbild ist, also dass jede Gemeinde, jede staatliche Institution eigentlich jemanden haben müsste, der diesen Dialog organisiert, der weiß, wie so diese Internetleute da funktionieren, ticken, mit denen richtig reden kann, der aber auch weiß, wie die Verwaltung funktioniert und da so einen Dialog herstellt. Wie funktioniert dieser Dialog in Berlin?
Ich weiß nicht, ob ich da fast schon überfragt bin. Ich kann sagen, dass aus der Senatsverwaltung für Wirtschaft heraus es einen ganz kompetenten Ansprechpartner gibt, den Herrn Dr. Wolfgang Both, der wahrscheinlich jetzt denen, die Open Data in Berlin beobachtet haben, auch bekannt sein dürfte, der auch ein ganz wichtiger Treiber war für dieses Thema an sich, der auch der Organisator war für den Berliner Open Data Day, der im Mai letzten Jahres das erste Mal stattfindet. Ich habe noch nicht vernommen, dass es in diesem Jahr so etwas nochmal geben soll. Wir hatten aber auch eine Wahl und wir hatten Umstrukturierung. Das darf man nicht vergessen, dass die Verwaltung erstmal eine ganze Weile mit sich selber beschäftigt. Aber ich habe ja auch mitbekommen, dass einige neue Leute aus der Politik jetzt im Land Berlin zu Stellen gekommen sind, die sich früher schon mit Netzthemen eigentlich gut ausgezeichnet haben oder zumindest eben den Eindruck erweckt haben, als würden sie sich damit intensiv befassen, sei es jetzt der neue Chef der Senatskanzlei, Herr Böning. Ich habe aber da keine persönlichen Kontakte, gar nicht, aber da bin ich gespannt, was jetzt letztendlich kommt, weil es gibt einmal die Verwaltung und es gibt natürlich die politische Ebene. Die politische Ebene, wenn sie ein Teil der Verwaltung sein sollte, die hat natürlich ihre Möglichkeiten. Auf der anderen Seite kann eine Regierung, wenn ich jetzt auf den Bund gucke, natürlich noch so viel Dialog machen mit dem Bürger, wie fragt die Kanzlerin oder direkt zur Kanzlerin oder irgendwelche sonstigen Sachen. Das Einzige, was eine Regierung machen kann, ist Gesetzesentwürfe einbringen. Da kommt noch erstmal vielleicht was ganz anderes bei raus. Das darf man auch nicht vergessen. Dann gibt's halt wirklich noch die Verwaltung, die aus sich selbst daraus eine ganze Menge machen kann. Und dort gibt es so eine Stellen wie Community Manager einfach nicht. Das sind dann Einzelpersonen, die für sich ihre Drähte haben und die das dann auch beruflich mit umsetzen. Aber eine originäre Aufgabe der Verwaltung ist es nicht. Und was dann wiederum Kooperationen angeht, da ist halt immer die spannende Frage, wenn das jetzt keine wissenschaftliche Einrichtung sein sollte, die auch dann sich selber irgendwo trägt, dann kann eine Verwaltung nicht einfach sagen, ich möchte gerne das und das machen, sondern da gibt's Vergaberecht, da gibt's dann Ausschreibungen, da gibt's dann den Besten und so weiter. Und da ist man dann nicht ganz so frei wie in der Wirtschaft als eben öffentliche Hand.
Aber es ist schon nicht ganz einfach, oder? Also dieser Austausch, da irgendwie eine nachhaltige Zusammenarbeit.
Der ist nicht ganz einfach, aber ich glaube, dass wir trotzdem eine ganze Menge erreicht haben. Und ich bin ja auch dankbar über die vielen Leute, die jetzt bei dem Open Data Portal auch aus der Community mitgewirkt haben, auch wenn ich jetzt direkt teilweise gar nicht involviert, weil ich aber gemerkt habe, dass zum Beispiel mit dem Start des Datenportals, was für mich jetzt nicht unbedingt so der Renner war, aber doch wirklich zumindest von dem, was möglich war, echt sehr viel erreicht wurde, dass das dann auch gewürdigt wurde. Da war ich doch sehr, sehr froh darüber. Und denke mal, dass wir da eigentlich insgesamt auf einem ganz guten Weg sind und auch auf Unterstützung hoffen können. Ich glaube, dass auch genug von den Aktivisten oder Lobbyisten Leute aus dem Land kennengelernt haben und wissen, dass die eigentlich ihr Möglichstes tun. Und das hat ja nicht damit zu tun, dass man bestimmte Dinge nicht tun kann, sondern es ist einfach ein riesengroßer Wahl, die Verwaltung, nicht nur die von Berlin, und die jetzt irgendwie auf eine andere Richtung zu bringen, ist halt nicht einfach. Das geht halt nicht so schnell. Das ist eine Frage der Zeit. Und ja, die braucht sie halt.
Hast du noch was auf dem Herzen, was du loswerden wolltest? Also ich habe jetzt hier so zu den Bürgern, genau, Termin, ja, nee, da habe ich so alles abgearbeitet. Ich weiß nicht, ob der Chat noch eine Frage hat. Kann er sich ja nochmal zu Wort melden. Aber du hast schon so, das ist zwar, du hast schon den Eindruck, das ist zwar ein träger Tanker, aber die Richtung ist klar, oder wie?
Na, die Richtung, die, ja, ja, was heißt die Richtung ist klar? Also, das würde ich jetzt generell nicht sagen, also der Weg ist ja das Ziel. Aber ich würde schon sagen, dass das, wie gesagt, auch alle auf einem guten Weg ist. Und was ich jetzt für mich aus meiner Rolle heraus mir wünsche, ist, dass die Leute, die vor einem Jahr oder vor den letzten Monaten den neuen Personalausweis kaputt gemacht haben, sich irgendwann darüber ärgern werden, dass sie ihn nicht anwenden können bei den Einrichtungen oder den Verwaltungen, die jetzt Dienste in näherer Zukunft zur Verfügung stellen, wo man ihn dann endlich mal sinnvoll einsetzen kann.
Na, darauf warte ich ja noch mal. Dann hole ich mir auch meinen Ausweis da aus Neukölln noch mal ab.
Genau.
Als ich mich umgemeldet habe hier in Pankow, dann meinte sie, ah, da liegt doch noch ein Ausweis für Sie in Neukölln. Wollen Sie den nicht holen? Wofür denn? Ja, naja. Naja. Wussten sie dann auch nicht.
Nee, natürlich, wofür auch. Aber das ändert sich.
Du weißt da mehr, als du sagen willst, ne?
Nee, aber es muss sich einfach ändern.
Ja, na gut, ich meine, das klar, dann müssen tut sich viel.
Ja. Nein, also für Berlin kann ich sagen, da so viel wird dann in diesem Jahr nicht mehr kommen, bezogen auf den neuen Personalausweis. Aber es gibt ja nicht nur das Land Berlin, auch die Bundeseinrichtungen haben ja Möglichkeiten und bieten Dienstleistungen an, wenn es vielleicht ein Führungszeugnis oder was auch immer gibt. Und die Privatwirtschaft ja auch. Also neuerdings habe ich gelesen, ohne jetzt Werbung machen zu wollen, kann man bei einer Bank sich komplett ein Konto eröffnen mit dem neuen Personalausweis, kann auf Postident und alle anderen Sachen verzichten. Und das sind genau die Angebote, um die es letztendlich geht. Ich stelle mir auch künftig vor, dass man an ähnlich wie an Bankautomaten auf Terminals zugreifen kann, an denen man bestimmte Dienstleistungen auch direkt abwickeln kann unter Zuhilfenahme des neuen Personalausweises. Das braucht noch ein bisschen. Das sehe ich in den nächsten 1-2 Jahren noch nicht, aber vielleicht in 3-4 Jahren, wo man dann ähnlich wie man heute zur Bank geht und da seine ganzen Geschäfte an einem Automaten macht, die Dinge, die man mit einer Behörde zu klären hat, vielleicht auch abwickeln kann. Ich denke mal, das ist irgendwo schon ein Bild, was nicht komplett weit hergeholt ist.
Ja, es gibt also diese verschiedenen Eskalationsstufen. Also das mit der E-ID, das ist ja so eine relativ niedrig hängende Frucht, mit der man schon so ein bisschen was machen kann. Ich habe aber auch mal irgendwo gelesen und gehört, dass das für die Unternehmen echt verdammt teuer ist, diese Infrastruktur dafür anzubieten und das so vorzuhalten.
Das kann ich nicht beurteilen. Nee, also ich glaube, die
echt mehrere tausend Euro pro Monat zum Teil, nur um.
Das glaube ich nicht.
Nee,
also pro Monat bestimmt nicht. Also klar braucht man erstmal dieses Zertifikat, klar braucht man irgendwie auch eine Authentifizierung, also einen Authentifizierungsgegenstand, also den EID-Service, der aber von vielen angeboten wird. Da kann man sich am Markt orientieren. Und so teuer ist das nicht. Und selbst wenn es noch teuer sein sollte, je mehr Angebote, und das kennen wir ja alle, desto günstiger wird es dann letztendlich auch. Da müssen wir eigentlich nur drauf warten, dass die von der Wirtschaft kommen, in der Hoffnung, da kommen noch welche, damit auch die Verwaltung jetzt aus meiner Sicht dann ein bisschen mehr in Zugzwang gerät, weil aus sich selbst heraus sich die Notwendigkeit so richtig noch nicht ergeben hat. Leider. So die Verwaltung von, also die dann das ITDZ als Beispiel, als Dienstleister beauftragt, diese Dinge bereitzustellen, weil da könnten wir eine ganze Menge mehr jetzt schon machen.
Und so von selber könnt ihr da gar nicht so richtig vorgehen, oder wie? Ohne dass euch irgendein Bezirk oder irgendeine andere Behörde beauftragt?
Wenig. Weil wir nicht die, also die fachlich Zuständigen sind. Wir sind nur die technisch Zuständigen und ohne das Mandat, bestimmte Dinge tun zu können, können wir da nicht einfach sagen, okay, dann bieten wir halt jetzt aus uns selbst daraus die Online-Ummeldung an, ohne mit der Verwaltung gesprochen zu haben. Das geht leider nicht. Wenn die uns die Daten dann nicht abnehmen, dann geht das einfach nicht. Aber da gibt's eine ganze Menge Dinge, die wir eigentlich fertig haben, sei es um den neuen Personalausweis zur Anwendung zu bringen. Bloß da fehlt es wirklich noch am Willen der Verwaltungen, uns dann auch diese Dinge machen zu lassen.
Also was erzähl mal so ein bisschen auf. Online-Ummeldungen, Kirchenaustritt hast du erwähnt, wollen sie nicht. Was ich auch einen dicken Hund finde irgendwie, aber gut. Was noch?
Es gibt genug Anträge, die man stellt, sei es auf irgendwelche Wohnberechtigungsscheine oder Gutscheine für Kindertagesstätten oder den Hort.
Wo man nicht unterschreiben muss?
Oder? Das ist halt die spannende Frage. Also man muss ja irgendwann damit anfangen. Und na klar muss man viele Dinge unterschreiben, aber zum Beispiel wird die grundsätzliche Schriftformerfordernis überhaupt in vielen Dingen in Abrede gestellt, ob man die wirklich braucht, also Schriftform. Auch ist die Frage, ob eine qualifizierte elektronische Signatur wirklich zwingend ist, ob nicht in vielen Fällen die E-ID eigentlich ausreicht. Aber wenn man sich überhaupt nicht den einzelnen Prozessen widmet und sie durchdekliniert, dann kommt man gar nicht an den Punkt, um festzustellen, eigentlich ist da die Unterschrift, das ist vielleicht aus einfach einer alten Welt.
Wollte ich gerade sagen, also das war halt sozusagen, das ist jetzt in der Papierform die einzige Möglichkeit, um irgendwie zu sagen, ich bin's.
Genau, aber vielleicht ist das ja im elektronischen Geschäftsverkehr überhaupt gar nicht mehr so typisch, weil man hat ja eine PIN und die ist 5 Stellen lang und die hoffe ich hat man dann auch gut weggeschlossen, wenn man den neuen Personalausweis hat.
Dass dann sozusagen eine ausreichende Wahrscheinlichkeit gegeben ist, dass du der bist, für den du dich ausgibst. Jedenfalls ist es nicht wahrscheinlicher oder unwahrscheinlicher als jemand, der deine Unterschrift fälscht oder so.
Genau. Und da muss man sich halt wirklich angucken, für welche Geschäftsgänge das wirklich ausreicht. Aber das ist eine Normenprüfung, die muss stattfinden. Da muss man gucken, welche Fallzahlen fallen wo an und dann muss das aber auch überhaupt erstmal passieren. Ich weiß nicht, da bin ich nicht fachlich genug, wo das konkret passiert. Aber ich denke mal, dass da schon die ein oder anderen dran sind. Man darf aber auch nicht vergessen, dass die Verwaltung viel mit vielem konfrontiert ist, was wirklich für sie neu ist. Also die Wirtschaft ist, also die Wirtschaft selber, mal da, sei mal dahingestellt, aber die Technik an sich, die ist ja teilweise von dem, was grundsätzlich möglich ist, schon 10 Jahre weiter als das, was wir heute tatsächlich anwenden. Wenn die Verwaltung davon 5 Jahre zurück ist, dann haben wir einen Abstand von dem, was möglich ist, von 15 Jahren. Und damit muss man irgendwo auch umgehen. Und die Zeit, die braucht es, wie gesagt, auch teilweise. Da sind auch die Anlaufzeiten einfach andere. Aber ich bin nach wie vor optimistisch und es gibt viele, die jetzt so ticken wie ich, die auch jung sind, die auch Lust haben, da Dinge zu verändern. Und ich ja, sehe das relativ entspannt. Und
nochmal so eine persönliche Frage. Wieso hast du dich denn eigentlich für so eine, du hast früher auch mal an so einem, war es ein Startup, irgendwie so ein Internetunternehmen gearbeitet?
Ich habe Ende der 90er eine Firma gehabt mit anderen Jungs zusammen. Das war nebenberuflich. Wir haben Jobsysteme entwickelt für, ja, das war damals noch relativ neu, überhaupt Jobsysteme zu haben, Perl-basiert, für Leute, die halt im Internet was verkaufen wollten. Das waren in der Regel Spielzeug oder Zigarren oder hochpreisige Produkte. Das hat auch ganz gut funktioniert, aber ich habe mich dann wirklich durch dann auch die Entwicklung meines Hauptberufes im öffentlichen Dienst als Verwaltungsbeamter mit dem Bezug zu berlin.de und den Aufbau dieses ganzen Portals mich dann doch viel mehr darauf konzentriert, weil dann eine Nebentätigkeit, die dann auch wirklich Auswüchse annahm, war dann einfach nicht mehr so zu halten. Aber dadurch kommt dann auch die Affinität zu dem Medium an sich und das hat mich auch nicht losgelassen.
Jetzt ist ja aber dieser Takt da in der freien Wirtschaft und so als Startup und so als Shopsysteme Bude ist ja doch ein anderer als Verwaltungslaufbahn, Beamter und du kannst nicht mal hier mal schnell die Abteilung wechseln oder mal eben schnell da mal eben was machen und mal reinhauen. Hast du das bereut?
Nee, ich habe das eigentlich gar nicht wirklich bereut. Ich komme aus dieser Stadt, ich habe nicht vor, irgendwo hinzugehen, woanders hin, kommen ja auch alle her, also wo soll man denn hin? Und ich habe gemerkt, dass ich für die Dinge, die ich mache, Gestaltungsfreiheit habe und glaube, dass das, was ich mache, den Leuten, wenn es denn dazu kommt, wie ich mir das persönlich vorstelle, und ich stimme mich auch mit vielen durchaus ab, dass es dann Vorteile bringt. Und das ist für mich eigentlich ein Stück Idealismus da, etwas dazu beizutragen, dass da die Dinge ein bisschen mehr durch Zusammenwirken, durch Engagement, durch das Verhältnis Staat und Bürger so in die Gänge kommen. Das finde ich wichtiger, als jetzt irgendwie mal für 1-2 Jahre irgend so ein Startup aufzubauen. Da kenne ich genug Leute, die dann irgendwie nach wenigen Monaten 300 Leute zu entlassen hatten. Das möchte ich eigentlich nicht in meinem Lebenslauf haben. Dann bin ich lieber dann auch so, dass ich dann Stück für Stück mir die Dinge erarbeite. Und das kann man tatsächlich auch im öffentlichen Dienst ziemlich gut. Und die Sachen, wenn ich jetzt einfach nur an sowas Simples, wie du ja recht hast, durchaus, mit der Online-Terminvereinbarung, ich weiß dadurch, dass den Leuten teilweise 7 Jahre Lebenszeit gespart werden pro Monat, verteilt auf tausende Leute, mag ja sein, aber wenn sie die Zeit mit den Kindern verbringen, wenn sie die in der Sonne verbringen, wenn sie die nicht im Warteraum verbringen müssen, dann ist das schon Ansporn genug. Dann
absolut, also da, das ich sag ja, also es ist, ja, simpel klingt immer so, ne, weil es ja eine Terminvereinbarung, aber kann ich nur wiederholen, also das hat hat für mich immer ziemlich gut funktioniert. Ich weiß gar nicht, so Sachen wie dann so iCal und
kommt noch. Momentan noch nicht mitgeschickt, haben wir heute darüber diskutiert, dass das als Anlage der Mail dann künftig auch mal mitgeschickt wird.
Okay.
Aber was zum Beispiel auch seit heute Abend funktioniert, ist, dass man nicht mehr sich nicht mehr ein Amt aussuchen muss, in das man gehen möchte, sondern dass man einfach Berlin übergreifend bei den Dienstleistungen, wo es die Allzuständigkeit gibt, über alle Standorte hinweg suchen kann und dann einfach meinetwegen auch für morgen oder für die nächsten Tage Termine angeboten bekommt, was dann vielleicht nicht um die Ecke ist, aber
umfährt,
ist man halt sofort
dran. Das ist auch nicht schlecht, weil genau, ich habe natürlich immer, man guckt erstmal Bezirksamt hier, Pankow, nächsten 4 Wochen alles dicht.
Genau.
Okay, naja gut, wenn es halt sein soll. Aber wenn du dann die Alternative hast, vielleicht irgendwie nach Mitte zu fahren oder Wedding.
Oder Karo.
Karo oder so. Na halt nicht 10 Minuten nach Westen, sondern 10 Minuten nach Norden. Und da hast du dann morgen was. Das wäre natürlich nochmal ein Mehrwert, das stimmt. Genau.
Ja, und das sind so kleine Dinge, die wir immer mehr anreichern. Also nicht nur diesen Dienst selber, sondern durch die Vorqualifizierung, durch die immer weitergehende Vorqualifizierung. Und dann wird es wirklich so ein ja fast schon evolutionärer Prozess, bis man dann diese Dinge möglichst ganz online abwickeln kann. Und das ist halt ein Zwischenschritt, der ist in Berlin sehr ausgeprägt und damit fangen wir erstmal an und da machen wir dann weiter.
Na Mensch, dann wünsche ich euch viel Glück, viel Erfolg.
Danke.
So, das war das Medienradio. Machen wir mal den Deckel zu. Das ist gut durchgehalten, Tino. Anderthalb Stunden immerhin. Hui. So wie ich das so richtig so mehr sogar, dreiviertel Stunden. Ja, mal wieder eine längere Ausgabe. Aber gut, hat sich gelohnt. Tino Eilenberger, ganz herzlichen Dank fürs Kommen. Hast du irgendwie einen Blog oder was? Oder bist du auf Twitter oder so, wo man dich verfolgen kann?
Ich verfolge eher andere. Mhm. Und mir kann man schlecht folgen. Also man kennt mich oder man kann mir nicht folgen. Also ich habe keine Seite, die ich jetzt nenne, wo ich sage, da findet man die Dinge, die man vielleicht wissen möchte.
Ja, okay. Na gut, ein paar von den Dingen haben wir ja hier jetzt mal zum Protokoll genommen. Also ganz herzlichen Dank, dass du deinen Abend geopfert hast.
Sehr gerne.
Ja. Und euch ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Neuen Termin habe ich jetzt noch nicht, aber 4 Monate wird es nicht dauern, so viel kann ich versprechen. Okay, also vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Philipp Banse, das war das Medienradio über Open Data aus der Perspektive eines Verwaltungsmenschen. Danke fürs Zuhören, schönen Abend, bis dann. Tschüss.